Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge und einer besonderen Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten, und mit mir ist der wunderbare Fabian Weber-Ruch. Und hoi Weber, warum ist die Folge besonders?
Guten Tag, Sven. Ja, WM-Special. Korrekt. WM-Special, Vorschau, alle 12 Gruppen. Let's go.
Ja, jetzt willst du einfach loslegen, ohne Randsportarten, ohne irgendwas.
Nein, let's go mit der Folge. Ich wollte eigentlich dich fragen, es ist ja das erste WM-Turnier für dich beruflich. Und für mich das erste seit 24 Jahren, wo ich nicht beruflich vor Ort bin. Ich weiss jetzt gar nicht. Du fährst mal an. Freust dich, wenn du fliegst, hast du gepackt, Visum, gibt es Visa-Probleme. Vielleicht tanzt du noch auf der US-Botschaft an, wo irgendetwas nicht klappt, oder kommt es gut?
Ich darf mich da jetzt nicht zu gross äußern zu den Visa-Sachen, man weiss ja nie. Ich fliege am Mittwoch in die USA aufs Spiel in San Francisco. Ich freue mich schon sehr, bin ich ehrlich. Ich hoffe, es wird ein cooles Turnier und eine super Erfahrung in meinem Leben. Und ja, wir wissen alle, ich glaube, die USA ist ein bisschen in meinem Herz drin. Jetzt mal abgesehen davon, was rundherum passiert, aber die USA selber, das Land, finde ich immer eine Reise wert. Und so habe ich natürlich jetzt auch noch einen Grund zum Arbeiten dort. Also ich freue mich wirklich sehr auf das Turnier. Nebengeräusche ausgeblendet.
Genau, über die reden wir ja jetzt gerade. Was hast du für Feedback gehabt? Ich habe das Hockey-WM-Turnier in der Schweiz als Grümpel-Turnier bezeichnet. Das hat mir vor allem auch im Freundeskreis ein bisschen Ärger eingebracht. Aber Sieg wie Sieg, was hast du so gehört?
Ja, es hat einen Kommentar gegeben, wo geheißen hat, wenn wir 0,0 Ahnung von Hockey haben, sollte man nicht darüber reden. Das sind peinliche Aussagen. Ich würde jetzt mal uns unterstellen, dass wir nicht 0,0 Ahnung von Hockey haben. Wir haben einfach andere Ansicht auf den Sport, aber ich habe doch in meinem Leben schon sehr, 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 sehr viel Hockeyspiel gesehen. Weniger in der Schweiz, sondern mehr im Ausland, aber sehr viel. Und ich glaube, du auch. Also, aber Grümpel-Turnier war natürlich schon hart gewesen. Also,
ja, also ich
habe Moment. Mir ist nachher noch ein Podcast eingespielt worden von einem US-Nationalspieler, wo genau ähnlich nicht Grümpel-Turnier gesagt hat. Ihm hat es mega Spass gemacht, es war eine mega Erfahrung gewesen, aber er hat einfach gefunden, es sind zu viele Teams gewesen. Und das geht jetzt gleich rein, wie wir immer gesagt haben.
Ja, logisch. Ich bin eigentlich Hockey sehr interessiert. Es ist schade, dass die Schweiz jetzt Tiebreak verloren gegen USA im Finale. Gut, USA, ey, es passt ja, USA, WM. Vielleicht gleich noch Randsportart. Ich habe heute relativ früh auf müssen oder auf dürfen, wo ich auch im Ausland bin. In Südfrankreich bin ich im Moment und konnte dann am Flughafen ein Spiel schauen von den Knicks. Donald Trump war in the house. In New York, leider haben sie verloren. Ich weiß gar nicht, ist das
super
bei euch? Schreibt ihr jetzt zum Beispiel bei 20 Minuten über die NBA Finals oder ist das kein Thema?
Wir schreiben dann über die Finals, dann der es gewonnen hat. Das wird man uns lesen. Und wenn Donald Trump Sachen macht, das wird man vielleicht auch lesen. Aber eher weniger jetzt die regulären Spielberichte.
Ja gut, ich bin natürlich sehr excited nach wie vor. Ich hoffe sehr, dass es endlich klappt. Aber wenn wir schon bei Randsportarten sind, müssen wir gleich noch schnell über die French Open reden, wo wir ja beide, Dennis, kommen wir glaube ich raus, oder? Beide verfolgt haben. Und ich habe der Zverev überhaupt nicht gern, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal gesagt. Und gleich, er hat es verdient, endlich mal das Grand Slam zu gewinnen. Aber Alcaraz, Sinner haben auch schon gefällt. Also ich würde sagen, er hat das kleine Fenster, das er vielleicht hatte, noch hat er perfekt ausgenutzt.
Ich glaube, du hast es perfekt erklärt, ehrlich gesagt. Am Schluss hat er es auch verdient, weil ich meine, doch, sein Gegner hat am Schluss kein Halbfinale gespielt, hat die Kräfte können sparen und er hat Müsse über ein Halbfinale durchgegangen und am Schluss ist er trotzdem, er ist über das ganze Spiel der beste Spieler gewesen, mit einzelnen Phasen, wo es ihm nicht so gut gelaufen ist. Aber über das Ganze ist natürlich verdient. Aber ich glaube auch, dass Tsitsipas in Zukunft trotzdem noch wird auftauchen, wenn es darum geht, um so Einzüge in so Grand Slam-Finale, ehrlich gesagt. Ich glaube, der hat da schon eine gute Visitenkarte in der Leit. Aber es war noch nicht seine Zeit, sondern jetzt ganz klar zwei auf seine Zeit.
Aber weißt du, ja, 14 Grand Slam-Finals in Paris vom Rafa geschaut. Und ganz ehrlich, also Rafa Prime, die zwei, hat 4-5 Games gemacht, über 3 Sätze, auch gegen Djokovic Prime. Aber ist egal, wir wollen es nicht schlecht
werden. Ja, aber das geht ja nicht. Genau, um das geht es ja nicht. Es geht darum, in dem Moment, in dem Spiel sind es besser gewesen, ist der BRF besser gewesen als der Gabolli. Ob das gelangt gegen andere, bezweifle ich auch. Ich glaube auch ein Sinner und Alcaraz in Topform langt das einfach nicht. Aber er ist in dem Moment, in dem Spiel, der bessere Spieler gewesen, hat es darum verdient. Und er ist im Finale, ich meine, der Sinner ist rausgekriegt. Mhm. Alcaraz ist ja nicht dabei gewesen, Sinner ist rausgekriegt, Djokovic hat es auch verpasst. Wenn der Djokovic wäre jetzt einfach in dem Moment gewesen, wo er das Fenster, wir haben es letzte Woche besprochen, hätte können nutzen und dann wäre, hätte er das Finale können gewinnen, oder? Also es ist wie so, so einfach ist es noch nie gewesen, Grand Slam zu gewinnen. Sage ich jetzt so noch, kommt irgendwie US Open, wo glaube ich Cilic gegen Nishikori mal war, oder wie ist das gewesen, so in die Richtung?
Ja, der Federer hat das ein paar Jahre lang noch einen V-Ops gehabt, aber lassen wir das, Kenny, auf.
Oi.
Kommen wir zum Fußball, da kommen wir ja schließlich super draus. Was mich sehr bestürzt hat, ist der Vorfall wieder mit dem Christian Eriksen, wo ja zuerst mal in EM 21 ist ja sogar ein Interspieler gewesen. Ist mir dann noch näher gegangen als es sonst wäre, wo ich halt auch die ganze Saison verfolgt habe. Und jetzt spielt er ja mit einem sogenannten Herzschrittmacher, der zum Beispiel in Italien nicht erlaubt ist, darum habe ich das auch erwähnt, dort dürfte er gar nicht mehr spielen. Und ja, jetzt ist zum Glück, also er ist zusammengebrochen, ist nichts passiert in dem Sinn, er ist sich am Erholen, hat gestern gesagt, er muss sich jetzt ganz viel Gedanken machen, wie es weitergeht. Ich denke mir, alle haben ein bisschen das Gefühl, come on, du hast eine Familie, du bist 34, lass leider sein, aber schlussendlich ist es seine Entscheidung. Oder was findest du jetzt, kann man einen Menschen auch zu ihrem, sagen wir mal, Glück zwingen?
Die tiefe Frage, die du mir stellst, ja, man kann schon, aber wenn er möchte, möchte er. Und es hat ja scheinbar alles funktioniert, wie es sollte funktionieren. Das war am Schluss die Erkenntnis gewesen, oder? Der Herzschrittmacher hat eingesetzt. Mhm. Und deshalb kann man wahrscheinlich sagen, hey, wieso nicht? Aber du hast vollkommen recht. Ich finde auch, 34 hat es ein gutes Fußballerleben gehabt, sehr gutes Fußballerleben. Hör auf. Aber es kann ja auch im Alltag passieren am Schluss, oder? Er ist Sportler. Er wird das Leben lang weiter Sport machen. Und dann, wie kann es einfach immer passieren? Also ich habe auch einen Kollegen, der ist kein Profisportler gewesen, aber immer sehr sportbegeistert. Und der hat irgendwie schon 3-4 Herzinfarkte gehabt. Er darf eigentlich keinen Sport mehr machen und macht es trotzdem immer wieder. Man kann sich schon zum Glück zwingen, aber ja. Mhm. Irgendwie die Leute, Menschen ticken halt, wie sie ticken.
Ja, vielleicht habe ich noch etwas zum Thema Randsportart und Fußball. Ich meine, du redest hier mit einem Meister im Moment. Frischbachener Meister seit 12 Stunden. Sofameister sozusagen. Und zwar ist es so, dass wir in unserer random Firmenfußball U30 gleich in Bern gestern sind Meister geworden. Weil die Ausgangslage war so, wir haben zwar gegen das Team, das gleich viele Punkte hat wie wir, 3-mal verloren in 3 Saisonspielen. Und zwar hoch, 2-mal sehr hoch. Und die haben dann, wir haben dann das letzte Spiel noch gewonnen, weil gleich viele Punkte gehabt wie sie. Und sie haben noch 2 Heimspiele gehabt gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten, der vorher 7 Spiele kein Match gewonnen hat. Und sie haben es also geschafft, daheim 3-2 und 2-1 zu verlieren. Gestern 2-1 und jetzt haben wir gleich viele Punkte. Und da zählen dann, sie haben glaube ich gemeint, es zählt die Tordifferenz, was sie nicht die bessere hätten, aber es zählen die Strafpunkte. Und wir haben noch gelbe Karten und sie haben eine gelbe Karte. Und damit sind diese Banner Bern, U30, Berner Meister. Titelverteidigung geglückt. Dann würdest du bitte schnell gratulieren.
Ich gratuliere dir zu diesem grossartigen Erfolg. Es ist wirklich schön, so etwas zu hören, dass ich so mit jemandem wie dir einen Podcast machen kann. Was ich mich einfach trotzdem noch frage, ist, die Liga besteht aus Albert, du musst mir das erklären, vielleicht mache ich mich jetzt auch lustig, aber sind da wirklich nur 4 Teams in dieser Liga drin und ihr seid mit 4 Punkten vor Sprung Mike auf den 4. wohlgemerkt.
Ja, hast du dich vorbereitet? Das gibt es ja gar nicht. Ja, es ist sehr ausgeglichene Liga. Eben, lustigerweise haben wir 3-mal verloren, unter anderem vor ein paar Wochen das entscheidende Spiel, haben wir das Gefühl gehabt, wo wir echt gut gespielt haben, wir wieder verloren gegen die. Eben 3-mal verloren und sie haben dann noch 1 Punkt gebraucht gegen, sag jetzt mal, das schwächste Team und haben es geschafft, das nicht zu holen. Voilà, es spielt eigentlich keine Rolle am Schluss, oder?
Also zum Abschluss von unserer Randsportart, weil es definitiv gibt, dass es Randsportart 0 Strafpunkte haben geholt und das haben wahrscheinlich auch nur geschafft, weil der VAR nicht existiert, weil sonst wäre der Februar auch nicht mit der ohne gelbe Karte davor
gekommen. Ja, die gelbe, die sie geholt haben, übrigens provoziert. Aber es ist eine längere Geschichte, aber lass sie. Anyway, Berner Meister, ole ole ole. Jetzt
Meistermacher also fast schon, der Meistermacher.
Penalty Versager und Meistermacher, genau. Wie gross ist eigentlich Vorfreude auf die WM ganz allgemein, so ein bisschen Fragen der Woche zum Einstieg auf die WM.
Ich habe schon meine gesagt, dass ich mich sehr freue. Ich merke jetzt auch mittlerweile, dass es dass es anzieht in meinem Umfeld. Wenn du vor 3-4 Tagen, vor einer Woche noch darüber geredet hast, hast du schon gemerkt, oh nein, ich weiss nicht. Mittlerweile steigt die Vorfreude auch in meinem Umfeld und nicht unbedingt das Fußballumfeld ist. Ich glaube trotzdem, es braucht einen guten Start von der Schweizer Nazi zu Primetime am Samstagabend da in der Schweizer Zeit, um wirklich Euphorie zu entfachen. Und dann hoffen wir einfach, dass wenig Nebengeräusche existieren. Es gibt leider jetzt schon relativ viel. Nicht unbedingt auf die Nazi bezogen, sondern allgemein auf die WM. Und dann wird die Vorfreude auch weiter steigen. Und dann merkt man schon, natürlich zeitlich viele Spiele nicht ganz so optimal. Aber es ist eine WM, es ist ein Turnier für die Welt. Das haben wir auch schon mal gesagt, man kann nicht einfach alles nach Europa richten. Man kommt dann schon wieder besser, die nächste WM zum Beispiel. Und deshalb, ja, ich glaube, die steigt schon langsam. Und die Vorfreude auch bei uns, man merkt es auch, wenn man unser Tippspiel anschaut, immer mehr Spieler, die mitmachen, machen auch mit. genau, ja.
Ja, also ich denke, unser Podcast zeichnet sich ja aus, dass wir differenzieren. Und darum, ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen, die man anschauen muss. Also sicher mal die persönliche. Für mich ist ein Fußball-WM immer das Grösste, wird immer das Grösste sein. Da schwingen natürlich aber ganz, ganz viele Kindheitserinnerungen mit. Ich habe einmal einen sehr schönen Text gelesen, glaube ich, im Guardian von einem Journalist, der etwa in meinem Mittelalter ist, der 86 glaube ich, die erste WM erlebt hat in Mexiko. Und das ganze Panini-Zeug, die Euphorie, die Aufregung mit dem Papi dürfen die ersten Matches schauen, länger wach bleiben, deine Lieblingsspieler und so weiter. Und dann x Turnier, all die Erinnerungen, die jeder sofort abrufen kann, die im Shooter drin ist, das spielt eine grosse Rolle. Und das ist bei vielen Leuten rum. Und natürlich ist eine gewisse Abneigung da zu spüren, auch in meinem Umfeld, übrigens auch, sogar bei Fußballjournalisten, die vor Ort sind. Ein Deutscher hat mir gestern geschrieben, ja, eigentlich, ich zitiere nicht wortwörtlich, zitieren, aber es kacken eigentlich an, Trump, Iran und so weiter, Theater und mühsam und Geld und Infantino und so weiter. Also es gibt ganz, ganz viele Punkte, die natürlich nicht schön sind im Fußball, die wir alle bestens oder schlechtestens wissen. Und gleich, ich bin schwer, es geht mir nicht mal um die Euphorie, jetzt Schweiz, Katar, Schweiz, Bosnien, Schweiz, Kanada, ja, die Vorrunde ist ein bisschen, Grümpelturnier ist ein Herzwort, aber es werden wahrscheinlich, wir reden jetzt darüber, ist fast, ist sehr schwierig auszuscheiden, aus gutes Team. Aber es wird natürlich dadurch, dass zuerst mal 16. Finale sind, also 16 K.O.-Spiele mehr, die schon schwierig waren für die Favoriten. Ich glaube, es wird grossartig zum Schauen. Sportlich wird es super. Alles drumherum ist sehr, sehr schwer abzuschätzen. Und es gibt halt Menschen, die tatsächlich sehr differenziert aufschauen und das Ding sogar boykottieren. Ja, im Umfeld werden die Leute sagen, ich schaue keine Sekunde. Ich bin gespannt, ob sie es durchziehen, aber eben, es ist so ein bisschen, es ist anders als auch schon. Wobei, vielleicht noch letzter Punkt, man tatsächlich seit ja, 20 Jahren nahezu vor jedem Turnier gesagt hat, ah, geht nicht Brasilien, ah, geht nicht Katar, ah, geht nicht Südafrika und so weiter. Und dann hat man dann gleich geschaut. Das ist so ein bisschen das, oder?
Ja, also das Boykottmäßig, das ist ja letztes, ich finde vor allem 2022 sehr gross gewesen, auch aus verschiedenen Gründen. Und am Schluss ist es aber doch relativ... oft geschaut wurde. Ich glaube, die Zahlen sind relativ gut gewesen. Hat auch damit zu tun, natürlich, dass die Zeiten für uns sehr gut gewesen sind. Muss man natürlich auch sagen, man hat jedes Spiel super können schauen. Das hilft dann schon natürlich immer. Aber es ist, ja, du hast eigentlich alles richtig analysiert. Es ist wirklich, man muss differenziert anschauen. Leute, die einfach sagen, ich boykottiere das aus irgendwelchen Gründen, ja, finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Man darf sich freuen auf so ein Turnier. Man darf auch sagen, man will es nicht schauen. Es ist alles, man sollte machen, was am Schluss für einen richtig ist. Ich glaube, je länger das Turnier andauert, je bessere Spiele da stattfindet, je mehr Shootings da, je mehr. Und ich meine, der Fußball, wir reden zu viel über Negatives, aber der Fußball schreibt sehr viele schöne Geschichten. Wir kommen nachher auch wieder mit so Shootingstars rauskommen. Es wird Leute geben, es wird emotionale Geschichten geben im Umfeld des Teams, es wird emotionale Fangeschichten geben, Leute, die irgendwie ganz besondere Sachen machen, wo Tränen werden fließen und das wird dann alles auch wieder zu reinspielen, dass am Schluss ein wahrscheinlich ein gutes Turnier wird werden.
Ja, und man darf nicht vergessen, genau, reden wir über das Sportliche ganz kurz diesbezüglich. Also so offen, in meinen Augen, ist eine WM noch selten gewesen. Du hast 7-8 Nationen, die problemlos Weltmeister werden können. Du hast jetzt, klar kannst du sagen, Spanien ist vielleicht der Top-Favorit, aber ich finde, nein, wir kommen nachher in die Analyse. Du hast wirklich, es ist sehr offen, sehr viel. Und was vielleicht auch noch eben ist, andere Kontinente, also Südamerika zum Beispiel, die sind natürlich völlig geflasht, dass das Turnier so nahe bei ihnen stattfindet. All die Latinos in den USA oder auch all die Bosnier. Einmal habe ich ein Testspiel von Bosnien gesehen, 40'000 Bosnier im Stadion, wenn das stimmt. und so weiter. Also das sind alles Punkte, die wir jetzt hier vielleicht nicht so mitbekommen. Zu Basildorf, zu König, zu was auch immer. Aber das, wir sind immer hier in unserem Kosmos, in der Schweiz, wo halt auch ein bisschen strenger urteilt, was ich gut finde über gewisse Vorgänge dieser Welt. Aber in ganz vielen Nationen ist das einfach scheissegal. Oder? Da geht es einfach um Fußball und die freuen sich auch in Afrika. Es ist ein riesen Stolz um in den meisten Teilnehmerländern, dass ihre Nation dort dabei sein darf.
Definitiv, ja. Ja, machen wir weiter mit unserem Spiel der Woche, dass wir jetzt lange rumhängen. Wir werden übrigens zur Nazi noch im Vorfeld vom nächsten Spiel eine kurze Folge aufnehmen. So eine Art andere Liga Short, würde ich jetzt mal so gross... ich hoffe, wir schaffen es dann als Short. traue ich uns zwar an mich zu, dass es dann doch nicht so Short wird, aber wirklich vor dem Katar-Spiel noch eine kleine Folge aufnehmen. Aber man muss natürlich trotzdem noch über zwei, drei Spiele reden. Respektive unser Spiel der Woche ist der Prelimbolo. Und ja... Das ganze Thema mit dem Visa, wie kann das passieren, muss man, glaube ich, noch mal kurz besprechen. Und ich möchte dir das gerne das Wort mal übergeben zuerst.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja letzte Woche rausgekommen, ein paar Minuten bevor wir ihn aufgenommen haben. Und ich habe ja dann gemutmaßt, das hat vielleicht damit zu tun, es war ein bisschen mutig, die Mutmaßung, dass er mal verurteilt ist worden. Ich habe noch gedacht, oh shit, jetzt habe ich ihm vielleicht Unrecht an, aber es war ja tatsächlich wegen dem gewesen. Und ich habe so ein bisschen mehrere Gedanken dazu. Also einerseits finde ich, das darf nicht passieren am SFV. Das hätte man vorher super können müssen abklären, ist ja logisch. Und dann hat man halt das spezielle Visa müssen beantragen. Das ist das eine, was ich nicht so professionell finde. Das andere ist natürlich, es hat dann so ein Diskussionen gegeben, ja, ist denn der überhaupt ein Vorbild, wenn er verurteilt ist worden? Also es ist so oder so unnötig, viele Schlagzeilen. Auch hier wieder eben erreicht worden, wo dann schwierig zu handeln ist. Und Tatsache ist natürlich, der Prel, alle, die ihn näher kennen, sagen, es sei der todliebste Cape, was es gibt und so. Das glaube ich sogar. Er kann keine Fleuge etwas zu leid tun. Aber dummerweise hat er auch sehr, sehr viel Seich bauen, denkt mir, in seinem Leben. Und wenn das dann so an einer anderen ist, all seine Verfehlungen, muss ich sagen, ja, also schon recht speziell, oder? Man hat ihm auch immer wieder verzeiht, aber irgendwo, ich hoffe, es bleibt jetzt nichts hängen, auch bei ihm nicht, weil, ja, es ist eine gewisse Unruhe zu spüren im Umfeld des Nationalteams, mehrere Brennpunkte, wo wir jetzt abarbeiten, und das hat sicher nicht geholfen für das. Es ist einfach nicht so professionell, sage ich mal.
Ja, es ist halt das mit der Visumsache ist halt wirklich etwas sehr sehr Komplexes. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, aufgrund von, man sieht die Umstände, wenn es um so Visums, um Estas, um Einreise, das ist in den USA relativ undurchsichtig. Es gibt immer wieder Experten, die das einschätzen können, aber die wissen es meistens auch nicht, weil es einfach relativ besonders ist, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Die haben eigene Regeln. Die SFA beharrt darauf, dass er das ESTA weiter gültig gewesen wäre, weil er ist ja nicht verurteilt worden wegen Gewalt oder wegen irgendetwas, wo der Staat Schaden genommen hat. Ich glaube, so in die Richtung ist es im Fragebogen drin. Das heisst, die Frage wäre weiterhin mit Nein beantwortet worden. Ja, wahrscheinlich hätte man einfach ein Visum beantragen müssen. Vielleicht hat man sich jetzt einfach gemacht. Aber da jetzt einfach sagen, SFA hat sich da falsch verhalten, finde ich auch nicht richtig. Weil man weiss einfach, in dem Land ist einfach schwierig. Es ist auch ein Schiedsrichter aus Somalia einfach nicht reingekommen. Der wird ja wahrscheinlich auch alles gemacht haben. Nur weil er aus Somalia kommt, ist er nicht ins Land reingekommen. Momentan. Es passiert immer wieder und es wird immer wieder Vorfall geben. Wir werden sich hoffen, einfach, dass es wirklich nicht zu viel hängen geblieben ist und dass am Schluss, wenn er ausreist auf Kanada und wieder zurückreist, dass dann nichts mehr passiert. Aber mit einem Visum sollte das eigentlich auch fix sein.
Weißt du, es ist schon wahnsinnig, dass der Iran offenbar nur den Spieltag rein raus darf, also aus Mexiko, wo sie das Trainingscamp haben. Also es, ja, da könnte man jetzt auch stundenlang diskutieren. Wer mir ein bisschen leid tut, schlussendlich sind auch die Verbände oder jetzt in diesem speziellen Fall der SFV, wo halt, es ist ein Eiertanz und die Medien warten ja nur darauf. Es passiert jetzt zwei Wochen eigentlich nicht so viel, die Testspiele sind ein bisschen belanglos. Da wird eben, ich meine, der Akanji-Fall, wo er sei nicht schweizerisch genug, habe eine grosse Autofirma vor ein paar Jahren gesagt, ist auch der Belonging ein Thema gewesen, dieser Doku, wo wir letzte Woche darüber geredet haben. Ist ja klar, dass das dann, wenn das so wäre, ein Thema ist und aufblasen wird vielleicht auch. Und, oder Chaka, wo ich finde, wo eigentlich Ich denke nach dem Match gegen Australien, wo er dort hersteht beim Jeff Baltermia und rausrantet, so, typisch Granit, das ist ihm langweilig. Aber er hat einen Punkt. Ich finde auch, dass der Murat Yakin im Moment so ein bisschen Murat-Style unterwegs ist und wahrscheinlich in seinen Trainings auch der Gestalt, dass halt nicht so viel Intensität drin ist. Und wir kennen auch den Granit, maximal ehrgeizig, maximal besessen. Er will Weltmeister werden, Weltmeister werden, Weltmeister werden. Dort kenne Nachlässigkeiten und Murat ist ein anderer Typ, ist ein bisschen mehr der Hänger vielleicht und hat jetzt vielleicht in den ersten zwei, drei Tagen
der Hänger
in Kalifornien vielleicht nicht ganz die gleiche Attitüde angelegt und er schafft es der Granit halt gleich wieder. Ich habe noch gedacht, okay gut, das ist gut, ein bisschen Salz drin und ja, er rüttelt auf, genug früh und ja. Und dann geht er in ein Baseballspiel, wird eingeblendet und zeigt den Top-Adler. Muss ich einfach sagen, Junge, lehrst du eigentlich nie dazu? Warum machst du das? Und ich nehme an, Sven weiss genau, warum das jetzt das gemacht hat. Und kann jetzt uns erklären, wie der Granit funktioniert.
Ja, das kann ich dir nicht erklären. Was ich aber erklären kann, ist, es ist bei uns aufgefallen vor Ort, dass es relativ viel albanische Community gibt im Spiel von der Nazi gegen Australien, wo ein sehr schlecht besucht war. Es gibt auch Massenbilder von Fans von albanischen Flaggen, wo er sich sehr Zeit genommen hat. Gemäss SFV ist auch die albanische Community sehr gross, wirklich sehr gross in San Diego. Und es war gross außerhalb vom Platz. Ich persönlich finde, richtig hat man es aufgenommen, richtig haben wir auch mir darüber berichtet. Auch. Die Frage ist, und das ist eben, man grundsätzlich 20% keine Haltung, deshalb ist wirklich klar, man muss über Sachen berichten. Darum ist es wichtig, hat man es gemacht. Ich finde, es ist weniger ein Thema, ist ehrlich gesagt, er hat schon immer gesagt, er verschweigt seine zweite Herkunft nicht, er verlügt die nicht. Und jemand, der ich sage jetzt mal 140 Länderspiele auf dem Buckel hat für die Schweiz und seit 140 Länderspielen die Knöchel anhebt für das Land, würde ich sagen, zeigt auch genug Einsatz für die Schweiz. Dass man also jetzt nochmal so das kleine Doppelädel, das da passiert ist, da jetzt nicht so grosse Wellen sollte schlagen. Und hat sie auch am Schluss nicht so. Ich glaube, die Imbolo-Thematik war viel grösser gewesen. Aber es ist natürlich einfach unglücklich. Ich sage das Wort unglücklich. Es muss nicht sein. Es hätte einfach nicht müssen sein.
Ja,
Warte. Ich habe in so vielen Berichten auch von uns, in so vielen Berichten und so vielen auch Fragen an die Spieler in der ersten Woche, war es, boah, es ist mal so ruhig im Umfeld von der WM. Geht das überhaupt? Kann dann überhaupt der Ehrgeiz aufkommen? Respektive kann dann überhaupt das Feuer aufkommen? Ja, wir haben jetzt dafür gesorgt, dass es genug Brandherd gibt im Thema Nationalmannschaft. Es hat ja sogar noch Brand gestern in der Gegend. Also viel mehr Brand geht nicht mehr.
Ja, Reibung erzeugt Feuer und der Granit ist immer dann am besten gewesen, wenn er in seine Wagenburgen können, wir gegen euch. Es ist halt einfach völlig unnötig und wir müssen jetzt nicht wieder den Top-Adler-Symbolik vorholen, was es genau bedeutet. Das ist, die ganze Nation hat sich über das zu Mut zerrissen. Warum? Dass der Richie Rodriguez, wo meines Wissens keine Worte dort hätte so muss machen, ist ein Lichtsteiner-Style. Man muss sich einfach die Hänge vor den Kopf haben und sagen, Jungs, was ist los mit euch? Aber ich bin auch der Meinung, weg geht's mit dem, es geht jetzt wirklich um Fußball. Es ist einfach völlig gaga, ich kann es nicht anders ausdrücken, dass er das wieder hat müssen vorholen. Er muss sich ja bewusst sein, dass, gut, wenn ihr es nicht ausgraben hättet, also Credit da 20 Minuten, wo das rausgefunden hat, auf irgendeinem Insta-Kanal das Bild, wäre es ja untergegangen. Und es deutet einfach für mich ein bisschen vieles darauf hin, dass der Granit sich nicht so wohl fühlt. Und ja, das, ich bin sehr gespannt, wie sich das äußert auf dem Fußballplatz. Aber die ganze Diskussion, echte Schweizer, nicht echte Schweizer, geht mir dermassen auf den Sack. Und Jungs, Kollegen, hört mir auf, die Memes schicken mit dem Panini-Bildli. Ich habe alle Schweizer eingeklebt und die reinrassigen Schweizer. Ja. Hört auf mit dem Scheiß-Rassismus. Ich habe es jetzt hier öffentlich gesagt. Ich finde es nicht lustig. Ich will keine solchen Bildli mehr. Und es ist jetzt, aber eben, sie machen natürlich gleich auch einiges dafür, dass die Holzpfosten, die so denken, wieder ein bisschen Aufwind bekommen, muss man halt leider auch sagen.
Ja, aber gewisse Leute finden sich nie. Also weißt, da könnten jetzt Leute auftreten, wo alles machen, es klingt jetzt vielleicht abwertend, soll nicht abwertend sein, da kann jetzt irgendjemand mit Afrikaner, Wurzeln aus Afrika die Schweizer Hymne singen und sich mit der Edelweisshemd rumlaufen im Privatleben und dann macht er irgendeine faule rote Karte. Da hast du am Schluss trotzdem die rassistischen Kommentare, oh, es ist kein Schweizer und viel mehr integrieren kannst du nicht sein. Also, Nicht, dass man sich so muss integrieren. Ich mache das ja nicht mal ansatzweise in die Richtung. Aber du weißt gerade, was ich meine. Das wird es immer geben. Das wird es leider immer geben. Und das ist leider gesellschaftsmässig nicht so toll.
Wie hat dir die Nazi gefallen? Also es war schlecht gewesen, aber machst du Sorgen oder spielt das überhaupt keine Rolle, so ein Testspiel gegen Australien?
Ich mache gar keine Sorgen, weil, und jetzt kommt die erste Halbzeit war einfach gut gewesen. Also genug gut gewesen, um mir zu sagen, hey, schau, es langt. Du hast nachher gemerkt, es ist ein bisschen das Tempo rausgenommen worden. Es ist auch nicht mehr so ganz wieder da gewesen. Aber ich finde, vor allem die ersten 25 Minuten haben es genau gezeigt, wie man auch so zu Teams, die tiefer stehen, wie jetzt Australien war, respektive dann wird auch Katar sein, respektive wird auch Bosnien sein, respektive wird auch Bosnien vielleicht noch am wenigsten Kanada sein, dass man die kann auseinanderspielen mit guten Spielzeugen. Das haben sie gezeigt. Der Garnett hat gezeigt, was er einmal mehr für Übersicht hat. Ich meine, das Beste vom 1-0 ist gigantisch. Ein Loya zeigt, was er auf engem Raum alles kann. Und da kommen noch zwei, drei Spiele dazu. Nein, ich mache mir gar keine Sorgen, ehrlich gesagt, um die Gruppenphase. Weil wir haben es vorher schon gesagt, gute Mannschaften können eigentlich gar nicht rauskriegen. Und in der Schweizer Gruppe kannst du noch weniger.
Ja, für mich hat sich so ein bisschen bestätigt in diesen Testspielen in den USA, was schon letzten Sommer, haben wir glaube ich darüber geredet, Club-WM. Es wird anders. Es wird gar nicht so einfach für europäische Mannschaften, glaube ich, auch mit dem umzugehen. Also Spiel um 12 hat die klimatischen Bedingungen ganz allgemein. Es ist einfach ein bisschen different, das Spiel in den USA. Und ich
ja, aber
find...
die Schweiz hat ja eigentlich auch noch da Glück. Man ist an der Westküste, ja. Es klingt eigentlich mega heiß, aber es ist L.A. schon geschlossen, es wird keine Hitzewarnung geben. San Francisco hat keine Hitzewarnung, jetzt muss trainieren. San Diego hat definitiv keine Hitzewarnung. Vancouver keine Hitzewarnung. Wenn du Erster wirst, bleibst du in Vancouver zwei weitere Spiele. Also du wirst gute Voraussetzungen haben. Und 12 Spiele, ja, das ist speziell, aber ich meine, die Premier League-Spiele sind sich das gewöhnt. Die haben damit Spiele am Eis. Also es ist wie so, es ist auch nicht ganz so, also ich glaube, andere Teams werden es schwieriger haben als die Schweiz mit diesen Voraussetzungen. Natürlich, eben, da kommt noch der Platz dazu, wo man aktuell immer noch nicht weiss, wenn man halt noch kein WM-Stadion gesehen hat, wie ist der Platz wirklich? Das war letztes Mal auch ein grosses Thema an der Club-WM. Der Ball, der nicht springt, respektive einfach viel langsamer ist, das macht schon noch viel aus für ein gutes Team.
Ich habe so ein bisschen mit einem Kollegen diskutiert, wo die WM kommt. Journalistenkollege, vor der EM24 haben wir alle so ein bisschen das Gefühl, das wird nichts. Und dann hat die Schweiz, ja, könnte fast Europameister werden. Und diesmal haben wir alle so ein bisschen das Gefühl, seit Wochen, Monaten, es ist ruhig, es läuft, das Team ist eingespielt, es kommt noch der Faktor Mansambi rein. Und vielleicht ist es diesmal anders. Irgendwie, ich glaube, der Granit hat auch das wollen ansprechen. Oder vielleicht haben sich auch gewisse Leute im Staff oder im Team so ein bisschen, ja, wir sind die Schweiz jetzt, wir sind jetzt das erste Mal in der Geschichte des Fußball Favorit in einer Gruppe, in einem grossen Turnier. Es hat es noch nie gegeben. Gut, 1954 hätte ich mich jetzt nicht darauf versteifen, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Und vielleicht ist das, ja, ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. So zwei, drei Sachen ganz kurz, die ich finde. Schon, wo, also es fehlt schon, wenn der Vargas oder der Embolo nicht spielen, fehlt schon brutales Tempo. Also eine sehr statische Mannschaft, außer dem Doi und vielleicht der Mansambi. Ich finde, gibt so Spieler, ich hoffe, wird belehrt, aber so Rodriguez, Widmer, auch Freuler, mit den Umständen, ich meine, es sind sehr verdienstvolle Nationalspieler, aber vielleicht ist einer, zwei zu viel dabei. Und was mir ganz wichtig ist, die Schweiz ist viel stärker mit der Dreierkette. Der Zakaria muss spielen, der sind halt der, ja, Riccio wird mir, mein Gott, nicht dabei, aber auf höchstem, das ist die beste Aufstellung mit der Dreierkette. Sie schneller fahren, die gefährlichen Spieler sind schneller in Gefahrenzone. Für mich ist das ein No-Brainer. Die Viererkette, okay, gegen Argentinien im Viertelfinale, ein bisschen Safety First, wenn du aussen willst zutun, aber sonst hat mir nicht gefallen. Viel zu statisch in dieser Viererkette, kein Tempo. Also da bin ich wirklich schwer der Meinung. Ja, eine Dreierkette mit sehr flexiblen Aussenspielern, was man hat, Ebischer, Rieder und so weiter. Also, es ist für mich ein klarer Fall.
Ich finde das noch amigs krass. Der Ebischer ist wirklich, macht einen riesen Job jedes Mal in der Nazi, oder? Ich glaube, das kann man schon mal völlig unter ferner Lief. Also, er läuft völlig unter dem Radar. Aber macht eigentlich jedes Mal, wenn er spielt, macht Ebischer einen guten Job, weil er einfach so flexibel einsetzbar ist und perfekt auf die Position passt. Ich möchte noch, trotzdem jetzt, wenn du sagst, Dreierkette, ich gehe mittlerweile, Dreierkette ist besser. Ich finde trotzdem, es geht auch Dreierkette mit Rodriguez statt Zakaria. Natürlich, Zakaria hat Saison gespielt, aber Rodriguez als linke Innenverteidiger in dieser Dreierkette mache ich mir auch gar keine Sorgen, weil spielerisch ist das auch gut. Also nach vorne hilft das auch, einen Spieler mit so einem linken Fuß zu haben.
Ja, nichts gegen Ricci, absolut. Und bei ihm weiss man, was man hat. Und er hat ein bisschen das Pech, ja, dass man halt seit 15 Jahren wirklich kennt und wie das Gefühl hat, ja, es ist doch aufregend, der neue Junge, aber Ricci liefert, Ricci enttäuscht nie. Vielleicht aber eben nicht in der Viererkette aussen, möchte etwas gegen Führer machen.
Das sehe ich auch, ja. Das finde ich auch, ja.
Schon ein bisschen besser, aber ja.
Viererkette nach außen kannst, wenn du das willst, unbedingt machen, dann kannst du wirklich fast so gut, der Muheim ist offensiv viel stärker und aktiver, wenn du das willst. Wenn du auf die Defensive gehst, dann natürlich Ricci. Aber ich meine, am Schluss hat er trotzdem, er hat eine gute Saison gespielt wieder in Spanien, er hat viel Spiel gemacht. In einem guten Verein, also weißt du, also wirklich in einem guten Verein, wo sich, haben sich qualifiziert, irgendwie für Europa haben sich sicher qualifiziert. Er hat sehr viel gespielt, darum, aber halt, ich würde trotzdem sagen, er ist nicht unbedingt der offensive Linksverteidiger, den es dann braucht in diesem Spiel. Genau, das sehe ich auch so.
Und er geht vertragslos in die WM, genau, das finde ich noch spannend, das können wir diskutieren. Ja. Aber ich finde, jetzt vom Ricci zum Mann der anderen Liga gehen wir zu Most, war noch lustig, weil wir haben uns auch überlegt, wir reden darüber, wer könnte zum Aufsteiger von WM werden, welche Spieler könnte im Kreis der Superstars aufsteigen, wem trauen wir das zu? Erzähl mir deine vier Hotshots.
Also, look, ich habe es schwierig gefunden, weil es gibt Spieler, die sind schon relativ gross, aber vielleicht im internationalen Standing doch noch nicht so gross. Und da habe ich jetzt so das WM-Publikum im Kopf genommen. Und wir haben jetzt zum Beispiel sehr oft den Nico Pass genommen. Wenn die mir gesagt, was das für ein grandioser Spieler ist. Der spielt aber bis jetzt in Europa noch nie gespielt. Der hat jetzt, also in Europa, in europäischen Wettbewerben hat er nie richtig gespielt. Oder sogar wirklich noch nie. Riesen also bei Como gemacht. Aber im Standing von einem Fußballfan, der jetzt nicht gerade überall jede Liga verfolgt, ist der noch nicht da. Der könnte aufsteigen zu einem Superstar an dieser WM, wenn er ein gutes Turnier spielt. Gehst du mir da mit, oder?
Nico Paz habe ich mir auch aufgeschrieben, ist aber angeschlagen und es ist natürlich bei Argentinien noch spannend, ja, weil der Messi bestimmt ja alles, also die Statik vom Spiel und der Paz ist ein offensiver, zentraler Mittelfeldspieler. Dann ist Alvarez, Lautaro, ich befürchte ein bisschen, dass es der vielleicht gar nicht so viel Platz hat, aber es sind so viele Spiele. Und wenn er fit ist, bin ich dabei, Nico Paz, unterschreibe ich.
Gut, also dann mache ich weiter. mit dem Ayoub Bouadi, Marokko, zentraler Mittelfeldspieler, ist ein bisschen mein Nischenpick, würde ich mal meinen. Ganze 18 Jahre spielt in Frankreich, hat sich jetzt für Marokko entschieden. Zentrales Mittelfeld, habe ich schon gesagt, weil er dort die Chance einfach mehr gesehen hat. Hätte auch für Frankreich spielen, hat für die U-Mannschaft gespielt, für Frankreich. Viel Spiel gemacht, viele Länderspiele. Spielt schon seit Jahren in der Liga Stamm und wird wirklich als einer der grössten Mittelfeldtalente gesehen auf der Welt. Und der könnte jetzt, wenn er da seinen Stammplatz hat, das wird wahrscheinlich auch in Marokko, grandiose WM spielen.
Cool, coole Wahl. Sie haben die afrikanischen Teams, die sind stark. Also ich bin sicher, aus Senegal, Elfenbeinküste, Marokko sowieso. Probierungstour bin ich gleich überrascht, weil er hat jetzt noch keine, aber es war die Idee gewesen, dass wir auch noch so einen Hot-Take nehmen. Mein Hot-Take ist in dem Fall der Monsambi, völlig langweilig, aber wir reden ja davon, in eine Sphäre aufsteigen, wo sie jetzt noch nicht sind. Und ich finde wirklich, der Monsambi hat alles, was du brauchst für eine Weltklasse ist immer so ein grosses Wort, aber der ist so gut, der weiss selber noch nicht, wie gut er ist. Und wenn du siehst in diesen zwei Testspielen, wie er Mitspieler sucht, wie er in die Lücken geht, wie er Räume schafft, wie er 1 gegen 1 kreiert, wie er einen guten Abschluss hat. Und er hat eine gebige Vorrundengruppe. Hoffentlich setzt er den Murat Yakin ein, für zu brillieren gegen die aufständigen Gegner, Chancen zu kreieren. Eben, die Marokkaner, wo ich bin, spricht man so aus, keine Ahnung, ist mein Monsambi.
Ja, Monsambi habe ich auch in meiner Liste drin, von diesen vier übrigens. Deshalb gehört er für mich rein. Ich tue mich dort nur anschliessen. Dann mache ich noch mein Vier, weil ich habe ja mein Drei mit dem Monsambi einfach schon gesagt. Und das ist auch, wie gesagt, das ist jetzt nicht ein wenn Leute der Bundesliga folgen, wissen, was das für eine Maschine ist. Aber Standing von Red Bull Leipzig in Europa, in der Saison, wo es nicht europäisch spielt, dann ist einfach nicht so gross. Du hast Elfenbeinküste angesprochen, Jan Diamandé, Flügelspieler, 19 Jahre alt. Schon mittlerweile ein Markt von 90 Millionen. Der wird explodieren mit seinem Tempo. Der wird dort auf der Flügelposition bei den Elfenküsten richtig für Furore sorgen. Und ultraschnell, dribbelstark, guter Abschluss. Der wird eine riesige Karriere vor sich haben. Und der Startschuss für den internationalen Standing wird an dieser WM erfolgen.
du machst mir Angst. Ich habe den Spieler tatsächlich auch. Und zwar habe ich gedacht, denkst du den eh nicht. Kann ich dir ein bisschen erzählen, genau. Riesenspieler. Und eben, du hast ja mitbekommen, Liverpool, City, die überbieten sich. RB Leipzig hat ihn für unverkäuflich erklärt. Aber ich bin natürlich voll bei dir, weil er jetzt an dieser WM, wie erwartet, auf allerhöchster Bühne zeigt, was er kann. Und er hat wirklich alles, was du brauchst. Also er ist eigentlich schon Weltklasse, aber eben, wo er bei RB Leipzig unter dem Radar ist geflogen. Vielleicht vielen noch nicht so bekannt, bin ich auch dabei. Und dann habe ich noch meinen vierten Pick. Ich habe zuerst überlegt, ob ich Due weiss oder Olis, aber die sind ja schon gross.
Du hast ein bisschen Käfer im Ansambi bei mir übrigens. Due habe ich
ein. Ja, aber der ist schon so gross. Nein, mein Vier ist natürlich, ich muss ja Brasilianer nehmen. Und ich habe wirklich schwer das Gefühl, er hat jetzt gerade einen Ziegenscore gemacht im Testspiel für Brasilien, der Endrick. Man weiß, wenn hier zugelost wird, dass es mein absolut Liebling ist. Aber er hat eine unfassbare Schusstechnik. Er ist jetzt nicht Stammspieler im Moment in Brasilien. Cunha spielt im Zentrum von Anfang an. Aber der Endrick hat alles, wirklich alles, was du brauchst für nebenher in engen Spielen. Er kann reinkommen, er kann wichtige Goals schießen. Er hat Selbstvertrauen, er ist auch ein cooler Typ, finde ich. Und ich habe mir sein Liebling gekauft, das auswärts der S-Blaue von Jordan von Brasilien mit dem Endrick hinterher. Schon allein wegen dem muss er ja jetzt durchstarten.
Okay. Das Blaue mit dem tollen Muster, was haben.
Ja, es ist schön. Das Blau-Schwarz. Schöne Klubfarbe.
Ich sage mal, ich habe nur jemandem gesagt, ja, das Einzige, was Blau-Schwarz tragen kann, ist Inter und sonst nicht. Und jetzt hast du natürlich als Inter-Fan das Liebling gekauft, das macht natürlich Sinn.
Gut, sehe immer Blau. Sehe immer,
ja, aber nicht das Blau. Nein, das Blau haben sie nicht. Mit Schwarzen noch. Schwarz hat es auch noch nicht in den letzten Jahren. Stimmt. Blau ist klar, es ist ganz ein besonderes Liebling. Also schau jetzt an.
Schönste Liebling, was geht.
Das finde ich doch gut. Ich glaube, da haben wir noch, hast du wieder vier gesagt, oder?
Ja, viel gesagt. Endlich Patz, Diamant und Mansambi, genau.
Ah, der Patz hat ihn gehabt, oder?
Ja, da habe ich auch den gehabt. Ja,
dann haben wir 3 von 4.
Nein, 2 von 4.
Mansambi, Patz und...
Du hast ja nicht den Endrick. Ah, Mansambi hast du auch. Ja, stimmt.
Ey, ja.
Ey, also gut, jetzt müssen wir ein bisschen differenzierter diskutieren über die Gruppe, nicht, dass es zu langweilig wird. Aber
ich krass, hoffe, ja. Ich hoffe, dass da noch mehr rauskommen, rausstechen, weil es ist eigentlich immer so gut. Ich habe immer in meinem Kopf, wenn es geht, um so einen Shootingstar, einen Aufsteiger von der WM, habe ich immer den Kamis Rodriguez, so 14. Weil das auch für mich Sinn ist, weil die Karriere ist dann gestartet. Und ich hoffe, dass noch 2-3 weitere Namen so auftauchen werden auf dem Turnier.
Das freut mich sicher. Ja, es hat wirklich viel. Und dadurch, dass sie so viele Spiele haben, also die meisten guten Nationen haben ja mindestens 4 Spiele, können sie auch besser auffallen. Übrigens wird auch aufgrund von diesem Spielplan verändert, auch die eine oder andere Schonung gegeben von Spielern. Also Harry Kane brauchst du jetzt nicht in der Vorrunde in jedem Spiel, weil es für ihn schade ist, weil er auch 100 Goal schießt. Aber ich glaube, Trainer werden auf das auch ein bisschen schauen, weil es eben eine strengere Belastung, dass es vielleicht auch ein bisschen geschont wird. Und es wird mehr Spieler und dadurch auch mehr jüngere Spieler brauchen und die werden mehr zum Vorschein kommen.
Glaub. Also, gut. Jetzt legen wir los mit unserem grossen Teil von der Erfolg, nachdem wir schon über eine halbe Stunde, glaube ich, mittlerweile am Reden sind. Aber dann legen wir doch los mit der Gruppenanalyse, Gruppe A. Und die Gruppe A besteht aus Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien. Ich würde mal sagen, ich tue das immer Gruppe einführen, wenn es für dich okay ist. Und kurz meine Gedanken, die ich mir notiert habe, zu sagen. Sehr ausgeglichene Gruppe, finde ich. Ein Team mit einem Heimvorteil und Südafrika, wo möchte meiner Meinung nach der Underdog ist in dieser Gruppe, die aber auch schon für Furore gesorgt hat. Shabalalala, oder wie er geheißen hat, und zäh. Genau.
Ja, also genau, du hast das gleiche Eröffnungsspiel. Dann bin ich in Johannesburg im Stadion gewesen, bei dieser Wunderkiste. Für mich ist so die absolut ausgeglichenste Gruppe. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, jeder kann erst und jeder kann letzt werden. Das ist wirklich
aber keiner kann Weltmeister werden.
Aber keiner kommt in Achtelfinale vielleicht noch. Aber Mexiko Heimvorteil ist nicht ganz so gut wie in anderen Jahren. Aber sie sind halt gleich. Sie sind griffig. Sie haben schon den ein oder anderen Spieler, der Jimenez zum Beispiel. Aber irgendwo fehlen so ein bisschen die Ausnahmespieler. Sie haben ein unglaubliches Talent. Das hat man übrigens auch erwähnen aus Morra, 17, aus Aufsteiger, aber ich kenne ihn ehrlich gesagt zu wenig. Es wäre ein bisschen so ein Pick gewesen, um zu zeigen, hey, kommen wir da raus. Aber der gilt ja in Mexiko als bester Spieler, den Mexiko je rausgebracht hat. Ich glaube, Südkorea ist ist gut, die sind immer gut, die sind giftig, die Asiaten, gut eingespielt, homogen. Es ist eine Traum-WM-Gruppe. Du hast Europäer, du hast Lateinamerikaner, Asiaten und Afrikaner. Also besser geht es gar nicht, rein von der Zusammenstellung her. Aber eigentlich auch vielleicht fast neben der Schweiz, natürlich objektiv gesehen, weltweit gesehen, vielleicht auch die langweiligste Gruppe.
Ja, definitiv. Jetzt hast du das ein bisschen in den Sprung gemacht. Haben wir noch über die Einzelteams wieder reden oder nicht?
Ja, das können wir gut machen. Also eben, es ist hier eine Prognose abzugeben, ist schwierig. Mexiko und Südkorea kommen für mich weiter. Südafrika ist für mich das schlechteste Team. Und ob Tschechien aus der besten Gruppe tritt, der schafft, ich hoffe es nicht, unter uns.
Aber ist genau, du hast eigentlich meine Thesen abgegeben. Ich möchte noch einen Spieler erwähnen bei Mexiko. Gilberto Mora. Mal schauen, ob er wird gross spielen, 17 Jahre alt.
Das habe ich gesagt vorhin, vielleicht hast du es nicht gehört. Das ist der, der aufsteigt.
Sorry, ja, natürlich, ja.
Aber ist gut, ist gut.
Und Ochoa möchte ich auch nochmal erwähnen, es ist seine 6. oder 5. WM. Es gab nur Messi und Ronaldo, glaube ich, gleich viel. Unfassbar. Er wird dann wahrscheinlich Ersatzgoal sein. Das nervt mich ein bisschen, weil er gehört für mich ins Goal von Mexiko. Aber ja. Und Südkorea muss man natürlich schon nochmal erwähnen. Wir sehen wieder den Sonnen auf der grossen Bühne. Das ist einmal, macht immer viel Spass. Aber ich gehe genau, ich würde sagen, Mexiko 1, Südafrika 2. Mexiko 1, Südkorea 2, Südafrika 4 und Tschechien 3. Das ist mein Ding.
Sind wir uns einig. Und Mexiko ist natürlich mit all diesen Wirren und Unruhen eine Art Waffenstillstand zwischen Drogenmafia und Regierung. Scheint, was man so hört. Aber ja, es ist viele belastende Themen, die jetzt zum Glück auch in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Aber ja, wenn der Ball rollt der Ball, sage ich mal, ein bisschen plakativ.
Gut, Gruppe B, die können wir relativ schnell durchgehen, weil wir nochmal genauer darüber reden werden. Kanada, Schweiz, Katar, Bosnien, Herzegowina. Sehr ausgeglichene Gruppe. Ich glaube, überall, jede WM-Prediction, die ich gesehen habe, von irgendeinem Journalist oder Content-Creator aus der ganzen Welt, sieht die Schweiz als erstes Team. Die Gruppe relativ deutlich. Man kann eigentlich nicht rauskriegen, weil Katar drin ist. Katar ist mit Abstand das schlechteste Team. Und Kanada und Bosnien machen Platz 2 unter sich aus. Im Normalfall, würde ich mal meinen. Wenn wir da noch mehr Worte verlieren?
Ich werde einen Satz auch noch dazu sagen. Also reden natürlich. Für mich ist sogar mit Abstand die schwächste Gruppe. Was mich ein bisschen irritiert hat, über das müssen wir unbedingt in der nächsten Folge reden, wenn du so Power Rankings siehst, was ja die Amerikaner vor allem gerne machen, aber mittlerweile auch überall, Athletic hat es jetzt auch gemacht. Die Schweiz ist das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe, ist Rang 14. Und sonst geht es bis Rang 24, was ich dann schon fast ein bisschen frech finde. Aber der Schweiz wird eigentlich immer noch nicht so viel zutraut. Das finde ich noch spannend. Schon
unfassbar, ja.
Gell, es ist wirklich noch so, also 18 hinter Südkorea zum Teil. Aber ja, es ist so, wie sie wahrgenommen werden in dieser grossen Welt. Und,
aber nimm das mal in unserem Nachbarland wahr, weißt du, in Deutschland, wo die letzten 3 Turniere schlechter waren als die Schweiz. Wirklich deutlich schlechter als die Schweiz immer. Wenn du die anschaust, die haben immer noch das Gefühl, die sind da viel grösser als die Schweiz. Und das ist wieso, weil die Schweiz einfach, das Standing von der Schweiz im internationalen Fußball ist jetzt so gross. Aber ganz ehrlich, Platz 14 ist eine Frechheit, weil du wirst in dieser Gruppe weiterkommen. Wenn du Erster wirst, wirst du noch wahrscheinlich einen einfachen 16-Final gegen haben. Natürlich, dann wird es schwierig, wahrscheinlich. Haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass dann wahrscheinlich Portugal könnte. Aber trotzdem, also Platz 14 ist eine Frechheit.
Ja, Frechheit.
Oder also 24 auch, sorry.
24, also, ich habe es für mich aufgeschrieben, sie sind so zwischen 11 und 15 bei mir. Ja, je nachdem. Ja. Aber es hat schon viel, es hat schon ein paar Nationen. Deutschland, muss ich halt schon auch sagen, logisch, die sind einfach besser. Also, weißt du, man schaut das Kader an. Und, aber klar, du hast recht, rein vom Standing her sollten sie, man traut der Schweiz immer noch nicht, wo sie halt den gleich, irgendwo immer den gleich noch, bei der WM halt früh. Also weißt, ab Viertelfinale ist ja dann schon ein anderes Standing als Achtelfinale gegen Schweden verloren, Achtelfinale Portugal ja, ist es verloren, ist halt der gleiche. Aber ja, Davies übrigens, nur noch schnell Kanada, wo nicht so schlecht ist übrigens, die würde ich nicht unterschätzen, eingespielt, seit Jahren haben sich die jetzt vorbereitet, aber Davies ist natürlich wieder ein Drama und wenn er jetzt fit gespritzt wird oder wie auch immer, bitter für Bayern könnte es enden, wenn er dann die Matches würde spielen und dann wieder 9 Monate ausfällt. Also, ja.
Also es ist nicht das, wie soll das abwertend sein für Kanada, was ich gesagt habe, dass Schweiz Nummer 1 ist, weil Kanada und Bosnien haben beide gute Teams, die haben beide Spieler mit gutem Format, mit sicher internationalem Format übrigens. Davies, ja, wenn er fit gespielt wird, ich glaube, Bayern hat schon auf der Linksverteidigerposition eigentlich schon den Brown gesichert. Ich glaube, die Zeit von Davies bei Bayern, weiß ich nicht, wie lange die noch geht, ehrlich gesagt. Respektive, man hat schon den legitimen Nachfolger gefunden. Ja, aber es ist natürlich schon bitter, aber ich verstehe auch, für ihn, wenn er daheim WM sich halt fit spritzen lässt. Das ist das Turnier. Es hat ja noch einen anderen Spieler gegeben, der in Frankreich, glaube ich, spielt, der Innenverteidiger. Mhm. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Der verpasst das Turnier, der hat es probiert, nach einem Beinbruch. Nach 30 Minuten im Testspiel hat er mich raushumpeln und Schmerzen gehabt. Den hat man nicht mehr anbringen. Das ist auch noch ein Verlust natürlich. Aber du, Kanada hat ein gutes Team, aber die Schweiz muss Kanada und Bosnien beide schlagen. Das ist einfach relativ einfach.
Also 7 Punkte ist meine Prognose. Gut, Gruppe C. Ja.
Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland. Ich würde mal sagen, wenn Brasilien irgendwo dabei ist, ist es immer eine attraktive Gruppe. Ich glaube, auf das kann man sich festlegen. Alle lieben Brasilien zu einer WM zum Zuschauen, weil man sie vielleicht eben weniger sonst sieht. Marokko, Halbfinalist gewesen, WM 2022. Das ist das Wunderteam gewesen. Mal schauen, ob sie da etwas können. Schottland kennen wir alle. John McGinn-Song. Und Haiti, ja, ich glaube, bei Haiti müssen wir nicht viel Wort verlieren. Underdog-Story, sie haben ganz interessante Weibli, die ihnen loswerden. Irgendwie, wo sie irgendwie unten durch noch so irgendwie etwas, ein Logo drauf haben oder ein Symbol drauf haben. Also es ist, ja. Aber Haiti wird da keine Rolle spielen, würde ich mal meinen.
Ja, also Haiti vielleicht dort hat zwar kein blasser Schimmer, wie die einschätzen sind. Logischerweise nicht gut. Also in dieser Gruppe, ich hoffe immer noch auf irgendeine Meldung, dass Italien, wo sie die EM vor 5 Jahren gewonnen haben, irgendwie reinrutscht. Nein, ich weiss, es ist wichtig, dass alle Kontinente vertreten sind und so weiter. Aber Haiti, ja, es ist schon ein bisschen sehr schwierig. Aber es ist eine geile Gruppe, muss ich so sagen. Die Schotten sind immer ein Fahrtopfer, wo sie halt einfach ja, für etwas stehen. Bravehearts, wo sie übrigens gar nicht so schlechte Mannschaft haben, also auch sehr gute Einzelspieler. Also nicht nur McTominay oder Robertson oder McGinn oder Ferguson. Und die gehen einfach. Oder da bist du immer, also da musst du nicht Angst haben, dass sie irgendwie einen Einsatz geben oder so. Die sind unbequem, aber limitiert. Natürlich können wir nicht über 16 auf Finale raus, sage ich mal. Und Brasilien, ja, für mich eher schwierig. Ich werde im Moment viel gefragt, wer wird Weltmeister. Dann sage ich immer, fragen nicht mehr. Ich verliere jedes Tippspiel, sogar gegen Sven Forster, was eigentlich fast nicht möglich ist. Und, aber es ist natürlich mein Weltmeister-Tipp. Aber sie haben extrem jetzt ein bisschen Pech gehabt, weil, klar, Estevao und Rodrigo, kannst du noch sagen, in der Offensive, sie haben so viele Stürmer, das ist noch eins. Aber der Militao, der leider auch wie der Davies immer verletzt ist, Weltklasseverteidiger von Real, fällt ja schon länger aus, ist klar. Jetzt hat sich im letzten Testspiel der mit Abstand beste Aussenverteidiger, den ich übrigens aus einem der Aufsteiger genommen hat, der Wesley von AS Roma, super, super Aussenverteidiger, der macht. Jetzt halt erst nächstes Sommer ein Riesentransfer, Kategorie Bayern München, Real Madrid. Der ist wirklich gut, verletzt, rausgerannt. Und das ist vielleicht ein Phänomen, muss ich schon schnell sagen, in den letzten 24 Jahren hat Brasilien immer die beste Aussenverteidiger gehabt. Ja. Links Roberto Carlos, rechts Cafu, dann links Marcelo, rechts Dani Alves. Hey, einfach die Besten. Es hat nicht bessere gegeben. Punktuell hätte man vielleicht können diskutieren.
Vergiss den Maicon nicht auch noch.
Ja, Maicon auch noch. Wirklich. Und jetzt haben sie einfach keine guten Aussenverteidiger. Er muss nicht gemessen an diesen Vorgängern. Danilo und Alexandra, die auch seit 100 Jahren dabei sind. Douglas Santos von Zenit. Und typisch ist ja, dass der Wesley-Ersatz ist der Ederson, Riesenspieler, aber zentraler Mittelfeldspieler, der jetzt zum Man United wechselt von Atalanta. Dort, ich bin gespannt, wie sie das lösen wollen. Vielleicht geht der, man kann Innenverteidiger daraus einsetzen, vor allem, wenn du vorne so viel Rambazamba hast. Aber es tut ein bisschen weh, das zu sehen mit Brasilien her, dass die Aussenverteidiger einfach wirklich... Ich meine, Alexandro und Danilo sind sehr gute Spieler, aber es ist halt einfach nicht das Gleiche gegen Führer wie früher.
Definitiv. Schön, dass Brasilien analysiert. Schottland, muss ich noch sagen, die haben ein riesen Team mit Offensiv, wenn es um geht, Mittelfeld nach vorne. Aber sie haben keinen Stürmer. Sie haben wirklich keinen Stürmer, der dort vorne das Spiel auch nachher knipsen kann. Aber halt mit McTominay und John McGinn, du hast sie angesprochen. Da gibt es noch den Ben Doak, kennst du, glaube ich, noch von Bournemouth. Der hat auch eine riesige Saison gespielt. Also die haben gute Spiele und verteidigungsmäßig ist sowieso eindrücklich. Aber goalie-technisch wird es dann auch wieder etwas heißen, wenn ein 43-jähriger Mann im Goal steht. Wahrscheinlich wird nicht passieren, aber sie haben doch, glaube ich, zwei Ersatzgoal dabei von ihren Clubs. Darum weiß ich nicht, ob da am Schluss der Sprung langt. Also Prognose, Gruppe C. Brasilien 1, Marokko 2, Schottland 3, Haiti 4. glaube, du gehst mit.
Nein, ich werde schon noch, wenn mein Lieblingsfußballer in dieser Gruppe spielt, noch schnell ein Wort zum Neymar verlieren. Es ist kritisch, weil es ist natürlich schon ein Problem. Also schlussendlich hat der Ancelotti aufgeboten, wo der Neymar ist, wo die Sponsoren, wo die Fans, du hast ja gesehen, wie sie reagiert haben. Er ist so populär. Aber er ist verletzt und er hat es gewusst, man hat es gewusst, es ist jetzt eine gewisse Unruhe da. Und klar, jetzt kann er in den ersten zwei Spielen vielleicht noch schonen. Du brauchst noch nicht gegen Haiti, Schottland und Marokko. Du brauchst neben dem, vielleicht, wenn er fit wäre im Achtelfinale, im engen Spiel gegen Senegal, sage ich jetzt mal. Aber es ist eine gewisse Unruhe da. Vini und der Rafinha sind sehr umstritten daheim in Brasilien, wo sie halt einfach nicht so performen wie bei Real und Barca. Darum glaube ich, Marokko ist putzenstark. Die sind richtig stark. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass Marokko die Gruppe sogar gewinnt, wo sie vielleicht so unentschieden spielen und dann Haiti höher schlagen als Brasilien. Aber ich weiss nicht, wie Marokko, eben, es ist ein 5-6-Wochen-Turnier. Da ist der Brasilien mit der Erfahrung der Spieler, der vielleicht später in der Phase gleich weiter als Marokko. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es da noch Überraschung geben könnte, sogar in der Vorrunde in dieser Gruppe. Und dann 3 Schottland, 4 Haiti, ist klar.
Was mir bei Marokko aufgefallen ist, als ich geschaut habe, ist natürlich viele Spieler noch dabei von der WM 2022, die einen riesen Job gemacht haben, wo man nachher eine große Karriere vorangesagt hat, wo es aber nicht so ganz geklappt hat. Respektive vielleicht auch die falsche Wechsel genommen hat. Man hat weiterhin natürlich super Außenverteidiger, man hat gute Innenverteidiger. Der Goalie, das ist mir aufgefallen, also ich würde sagen, der Bono, der ist schon vor über 30, das hatte ich gar nicht so wahrgenommen. Der ist in dem Fall doch schon vor 4 Jahren auch schon 31 gewesen. Die habe ich irgendwie so im Kopf gehabt, als relativ junges Nachwuchstalent, wieso auch immer. Aber die haben auf jeder Position sind eigentlich auch gut besetzt. Ich habe jetzt ein paar im Dias noch gar nicht aufgezählt. Von Stuttgart haben sie auch noch einen mit dem Bilal Elkanus, der ein riesen Potenzial hat, wohlgemerkt, wo er angedeutet hat, die Bundesliga-Saison. Ja, die sind sicher gut, die sind sicher sehr gut. Alles Fußballer ist super ausgebildet, aber ich bleibe dabei, Brasilien muss die Gruppe eigentlich gewinnen.
Gut, nächste Gruppe.
Gruppe D, USA, Paraguay, Australien, Türkei. Sehr schwer ist jetzt die Gruppe, tue ich jetzt mal so einleiten. USA natürlich mit dem Heimdruck, aber kein richtig Spitzenteam dabei. Sage ich jetzt so in Klammern auf, Türkei. Türkei könnte die Aussichtschance haben, finde ich, auf den Titel. Und Paraguay kann ich gar nicht einschätzen und Australien hat mit dem Sechzehntelfinale nichts zu tun. So, ich übergebe dir.
Ja, ich nehme gerade alles auf, was du gesagt hast. Ich sehe es ähnlich. Gerade mit Favorit Türkei geht weit.
Kein Favorit.
Ja, klar. Nein, ich finde auch, sie haben von Qualität her auch einen guten Mix. Wir haben Calhanoglu, sie haben sehr viele erfahrene Spieler, die grosse Spiele bestritten haben. Und sie haben unbekümmerte junge Aufsteiger. Yildiz wäre übrigens auch ein Name gewesen. Nein, als Aufsteiger, ein sensationeller Kicker. Es ist aber noch schwierig bei den Türken. Es ist immer für mich so ein bisschen alles möglich. So das Euphorische, was sie haben. Sie haben auch sonst gute Spieler, sie sind nicht nur die grossen Namen, die man kennt, sie sind wirklich gut, da bin ich bei dir. Fragezeichen beim Goalie vielleicht, wobei er ist auch gut eigentlich.
Der Goalie, findest du wirklich Fragezeichen?
Ja, weißt du, Fragezeichen in grossen Spielen, er ist sehr gut, er wird auch immer mit grossen Clubs in Verbindung gebracht, aber...
Also gegen Liverpool war es ein grosses Spiel, das er gemacht hat.
Ja, stimmt. Nein, ich finde die Türken auch gut, sie sind aber... Was erstaunlich ist, das erste Mal seit 24 Jahren. Das habe ich jetzt noch vergessen, nachher zu schauen, ob das stimmt. Er wäre dabei, ich glaube.
Ja, ist so, ja.
Ist und dann sind sie im Halbfinale. Also ja, für mich ein Blackbox. Ich traue sehr viel zu. Viertelfinale, Halbfinale. Favorit in dieser Gruppe. Ich finde auch die USA nicht so schlecht, wie sie von vielen gemacht wird. Die haben ein bisschen erstaunlich, dass sie so lange Zeit haben, jetzt gleich nicht mehr die Abwehr junge Spieler haben, die... Oder Talent haben, wo, ja, es sind so die gleichen Spieler wie so vor 3-4 Jahren, die das Team tragen. Da ist nicht viel nachgekommen, obwohl Shooter ja sehr populär ist im Land, im College und so. Aber ich traue der USA schon zu, es wäre auch gut für Turnier, wenn sie, sagen wir, in die Achtelfinale kommen. Sie haben gewisse Qualität, aber viel weiter längt es natürlich nicht. Australien habe ich auch gerne als Land wie die USA, darum ist es noch so eine spannende Gruppe, aber die sind, ich glaube, die sind letzte in dieser Gruppe. Wo Paraguay, ich finde alle Südamerikaner gut, und zwar aus dem einfachen Grund, wo sie eben auf dem eigenen Kontinent spielen können und wo ich traue Paraguay schon zu, dass sie, die sorgen nicht für Spektakel, die spielen organisiert, hart spielen sie. Aber die können, also sag jetzt mal Schweiz, Paraguay, weißt du auch nicht, Frankreich, Paraguay, ein 16. Finale, das kann in die Verlängerung gehen, das kann ein mühsames Abnutzungsspiel geben. Und das sind einfach unangenehme Gegner. Paraguay, Ecuador, Senegal und so weiter. Die sind gefährlich, für so eine Überraschung zu schaffen in einem 16. Finale. Rangliste 1 Türkei, 2 USA, 3 Paraguay, 4 Australien, bin ich bei dir.
Also ich möchte noch erwähnen, ich glaube, zu deiner Schulzeit ist es vielleicht noch anders gewesen, aber Nord- und Südamerika sind zwei unterschiedliche Kontinente.
Ja, ich weiss. Das kann ich nicht.
Das mit der Kontinentsache ist wirklich so. Es gab viele, es geht von 5 Kontinenten aus, bis es mittlerweile gab 7. Es hat irgendwo eine Änderung gegeben.
Ja, und vielleicht hat dann Tag. Nein, es ist mir klar, dass es nicht der gleiche Kontinent ist, aber es ist
trotzdem. Ja, ich weiss, was du meinst.
Es tut mir leid, wenn ich es gut differenziert habe.
Ich möchte dich nur vom Shitstorm also ich meine, es ist wie immer, wenn man bei 20 Minuten das Flugi als A320 anschreibt, ein bisschen A320 Neo, dann kriegen wir ganz viele Mails.
Maturnoten Geografie ist dann nicht so schlecht gewesen. fast die beste von allen neben Deutsch. Also ich habe nicht viele gute Noten gehabt, aber gut, Klammer geschlossen.
Also der GS gab den Güller gar nicht angesprochen, das sagt genau. Auch etwas aus. Also es ist wirklich die Offensive, es ist brutal, auch kein Stürmer, auch dort ein kleines Problem, sturmtechnisch, aber die werden es können mit so falschen 9 wahrscheinlich kompensieren. Paraguay, muss ich sagen, muss ich mich auf dich verlassen, aber ich glaube auch, dass die Südamerikaner einfach aus Prinzip gut sind. Zu den USA möchte ich noch sagen, du hast einen wichtigen Punkt gesagt, die sind nicht so schlecht, wie man sie macht. Das ist so. Ich hätte jetzt vor 4 Jahren die USA mit den jungen Spielern, die sie hatten, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, an der Heim-WM könnte das auch kein Favorit sein, wenn sie sich weiterentwickelt. Dort haben sich ein paar junge Spieler nicht so weiterentwickelt, wie sie hätten können. Ich glaube, das kann man sagen. Ich kann da gar mehrere aufzählen. Also McKenny macht es okay, aber der vor 4 Jahren war der Hype gewesen, der Pulisic Hype gewesen, der Sergiño Dest riesen Hype gewesen. Einfach mal da. Zum das noch vervollständigen. Aber es ist trotzdem ein super Team. Ich meine, die haben es geschafft in Deutschland. Du hast gemerkt, das Spiel bedeutet etwas gegen dich. Ich habe das Spiel auch geschaut, nebenzu auf dem zweiten Screen. Du hast gemerkt, wie das Spiel intensiv war, wie die wollen und gehen. Das ist der Heimvorteil in dem Land. Die US-Fans sind sehr frenetisch, wenn es am Team läuft. Und die haben wirklich, die haben einfach können Chiorena einwechseln, einen Timothy Weah können einwechseln, Ricardo Pepi, der jetzt bei Augsburg auch nicht strichfrig hat, aber trotzdem jetzt in PSV super Saison gespielt hat. Also sie haben wirklich auch Qualität und auch ein relativ breites Team, meiner Meinung nach. Deshalb ja, werden die eine Rolle spielen. Ich glaube, natürlich lange nicht für den Wurf, weil dazu ist es einfach, die individuelle Klasse ist schlecht. Aber die werden dann mit ihrem Team relativ, zumindest in der Gruppenphase, sicher durchkommen. Ich gehe bei der Tabelle genau mit dir mit. Also Türkei 1, USA 2, Paraguay 3, Australien 4.
Watch out, Falaroun Balogun, Riesenname.
Genau.
Ist mal bei Inter das Thema gewesen. Auch ein bisschen stagniert, wie der Pepe auch, du hast es richtig gesagt. Bei Monaco aber auch keine Saison gespielt. Und dem traue ich etwas zu, der WM. Gruppe
E. Genau, der ist natürlich auch eine Gruppe E. Deutschland, Curaçao, Elfenbeinküste, Ecuador. Klarer Favorit in der Gruppe mit einem extremen Stolperstein mit Elfenbeinküste. Wir haben schon gesagt, wahrscheinlich das beste afrikanische Team, würde ich jetzt mal da jetzt schon reinwerfen. Ecuador kann ich gar nicht einschätzen, das würde ich wieder dir überlassen. Und Curaçao, ja, sind eigentlich mehrere Komponenten. Dick Advokat als Trainer, einfach eine herzige Geschichte. Viele Niederländer, also viele Doppelbürger natürlich, weil es ja eine niederländische Kolonie war, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ein FZ-Spieler mit dem Livano Comonencia. Mal schauen, was die können. Ich hatte zuerst das Gefühl, Deutschland kann da nicht rauskriegen, weil sie wahrscheinlich das erste Spiel, sie haben das erste Spiel in Curaçao und das gewinnen sie vielleicht 6-0 und das sind eigentlich sicher schon das beste Gruppendritte weiter, egal was passiert. Ich habe dann das Curaçao-Team angeschaut und gefunden, hey, look, ich glaube, man muss sich verabschieden von dem, dass die kleinen Nationen, wie jetzt Curaçao, das Gefühl hast, das ist nichts, sich abschlachten lassen, ehrlich gesagt. Da ich jetzt eine Prognose setzen, weil die haben relativ viele Spieler aus guten Ligen, respektive aus gut, sind viele Spieler, die gut ausgebildet sind. Und überall in Europa hauptsächlich unterwegs sind, die werden sich wahrscheinlich nicht abschlachten lassen. Sie werden keine Chance haben in Deutschland.
Kann es sein, dass 25 von 26 Spielern gar nicht aus Curaçao geboren sind, sondern in Holland, oder? Ist das die Nation?
Ja, genau.
Aber klar, sie sind Letzte in dieser Gruppe.
Natürlich.
Wäre eine Überraschung. Ich finde übrigens Deutschland, es tut mir weh, das zu sagen, aber die die haben irgendetwas. Ich meine, der Karl tut ihn jetzt sehr weh. Der wäre logischerweise auch bei den Aufsteiger gewesen. Und der ist so gut und hat auch angedeutet jetzt im ersten Testspiel, wie gut das er ist. Mhm. Und ich habe ein bisschen Angst. Wie du weißt, meine die Deutschen nicht so. Am schönsten ist zwar, wenn sie den Final verlieren, aber das hoffe ich nicht, dass sie so weit kommen. Aber sie haben ja etwas. Ich finde auch ein Match an Pavlovic gefällt mir, also dass dort Goretzka nicht spielt. Mir gefällt auch Braun für Raum. Der Raum hat natürlich super Standards, aber der Braun ist viel der komplette Aussenverteidiger. Das ist ein richtig guter Spieler. Und sie haben auf jeder Position eigentlich hohe Qualität. Ich bin nicht so sicher, ob das dann wird aufgehen in den grossen Spielen, die ja werden kommen für Deutschland, mit dem Kimmich als verkappten Spielmacher. Es braucht sehr viel taktische Flexibilität. Er hat sie, aber ob der alle Mitspieler das haben, wenn der schnellen Flügel kommt über links, wenn der Wini dort durchkommt, wie auch immer. Wie fest dass sie ihr Konzept können umsetzen können, weiss ich noch nicht. Sie haben keinen guten Rechtsverteidiger. Ich habe mich schon gefragt, warum nicht der Brown, könnte er das? Kannst du mir vielleicht sagen? Dort er spielen das, ja. Und er könnte es, wo irgendwie das Kimmich ist super, keine Diskussion. Ob er sympathisch ist, ist etwas anderes. Aber ob er beides kann in dem wirklich grossen Spiel. Weißt du noch, wie sie 14 Weltmeister wurden? Mit vier
Grünen hinten. Ja.
Eigentlich, ja, hat man so ein bisschen gesagt. Natürlich ist der Lahm irgendwann schon dahinter. Aber es ist so ein bisschen. Genau, du musst nicht. Der Nagelsmann hat immer noch. Er überfrachtet seine Spieler häufig mit taktischen. Einfach wirklich viel. Er ist ruhiger geworden, aber in so einem Turnier, keep it simple. Und ob er das kann, ob die Deutschen das dann werden können, werden wir sehen. Ich finde übrigens, dass es. Fast die zweitbeste Gruppe, die beste kommt dann noch. Weil, wie du richtig sagst, Elfenbeinküste sehr, sehr stark. Gerade so in einem Vorrundenspiel. Gefährlich für Deutschland, bin nicht so sicher.
Ja, 100%. Ja.
Sehr gefährlich. Ich glaube, irgendeine scheitern sie halt, wo man das immer so sagt über diese Teams. Aber die sind sehr gefährlich. Und Ecuador, also schon nur die Abwehr, hinten bei Arsenal, Pacho, PSG und Ordonez, eines der grössten Verteidigertalente bei Brügge, der jetzt den grossen Transfer macht. Putzenstark, also das kann es No-No geben. Die Deutschen werden sich dort Zähne ausbeissen. Offensiv sind sie ein bisschen weniger berühmt, aber die sind gut. Die sind, glaube ich, zweit geworden in Südamerika-Ausscheidungsgruppe. Also, ja, unterschätzt sie nicht. Also, die drei Verteidiger, die spielen bei Deutschland. Oder er muss sicher nicht eine klare Ersatzbankspieler. Also, die sind sehr stabil, Ecuador. Eins sage ich Elfenbeinküste, zwei Deutschland, drei Ecuador, vier Curaçao.
Ja. Oh. Also, ich tue Deutschland und Elfenbeinküste natürlich wechseln. Du hast bei Deutschland sehr viel Gutes gesagt. Ich glaube, der Kali spielt übrigens. Der hat von Anfang an gespielt, das Turnier. Jetzt guckt der Sahne rein, wie der Lothar Matthäus immer sagt. Macht mir nicht so Spass. Ich habe es auch ein bisschen komisch gefunden, dass der Nagelsmann schon gesagt hat, dass der Havertz auf rechts nur im Notfall kann spielen kann. Ich hätte es eigentlich noch gerne gesehen, dass der Havertz spielt rechts. Havertz muss ja la Wirtz und dann vorne Undaf. Das spricht eher dafür, dass der Undaf doch keine Rolle wird haben. Zumindest in der Startelf, aber da wird je nach Team auch wechseln. Ich möchte bei Deutschland loswerden. Lasst doch Toni Baumer gegen Curaçao das erste WM-Spiel machen. Der Neuer ist noch nicht fit. Muss nicht erzwingen gegen Curaçao. Dann hat er seinen WM-Einsatz. Ich finde, er hat sich verdient. Und du machst ja kein Fass auf, wenn du jetzt sagst, hey, schau, der Neuer im ersten Spiel noch draußen. Der braucht ja auch nicht viel Zeit, um da reinzukommen. Das hat er eh nicht mehr jetzt. Also, dann laden ab der ersten Lern gegen die Elfenbeinküste an und gegen Ecuador. Mit Curaçao brauchst du jeden Goal nicht und der Baum wird es auch nicht so schlecht machen. Das habe ich noch loswerden zu Deutschland. Und ja, Elfenbeinküste hast du gut gesagt. Ecuador, brutale Verteidigung. Aber ja, ich sage Deutschland 1, Elfenbeinküste 2, Ecuador 3 und Curaçao Nummer 4.
Ich möchte noch etwas zu Karl sagen, dann gehen wir weiter. Der Ue Drago, der arme Lothar mit dem Aussprechen von den Namen, ist einer von meinen absoluten Lieblingsspielern in der Bundesliga. Ist natürlich kein Flügel, aber sensationeller Kicker. Ich verstehe immer noch nicht, wieso, gerade mit diesen Voraussetzungen, mit dem modernen Fußball, der uns im Moment gespielt wird, mit den Gruppengegnern, warum dass er den El Mala nicht hat mitgenommen hat. Odonkor ist natürlich niemals so gut gewesen wie der El Mala, ist doch das beste Beispiel der WM06. Du brauchst eine Aktion lang zu führen zu zünden oder einmal das Goal, das er gegen Bayern schießt. Das ist doch so ein Bewerbung geschrieben. So einen Lauf kann er doch machen von Mittellinie gegen Ecuador, gegen jedes Team der Welt. Und jetzt hast du, mir hat es zu wenig Alternativen auf diesen offensiven Flügelpositionen. Und auf Voldemade, Havertz, ich finde, die kannst du dort nicht einsetzen. Musiala ist am stärksten im Zentrum. Ich bin nicht ein riesen Fan vom Leveling. Höchstens bei der Dreierkette rechts nachher, aber nicht so, wie sie jetzt spielen. Und darum El Mala nicht dabei. Ich weiß nicht, ob es charakterlich irgendetwas gibt, das Problem. Aber sonst, der muss doch dabei sein mit seinen Sprintfähigkeiten.
Ja, verstehe ich auch nicht, wieso am Schluss der UE der Rogo Nacker nominiert wurde. Er gesagt, weil er einen guten Eindruck gemacht hat beim Zusammenzug, was er hatte. Er hat ja auch ein Goal geschossen dort. Aber er hat relativ wenig gespielt. Er ist nicht auf dieser Position. Auf dieser Position hat er genug gespielt. Er wird keinen Einsatz bekommen. Und El Malo hat einfach reinwerfen. Er hat ja noch gesagt, dass der UE der Rogo mit Leipzig auf einer Tour war und darum noch fix ist. Der Malo nur irgendwie am Stand gehängt hat. So in die Richtung ist, glaube ich, auch noch etwas umgegangen. Also nicht genau so gesagt, aber einfach nicht mehr im Training war. Ja, aber ich bleibe dabei, El Malo musste nachher, zum Beispiel spätestens, wo der Karl weg war, um die Flügelposition noch ein stärker El Malo kommen. Oder, also ich weiß, du bist auch kein Fan von ihm, aber dann hätte ich vorher nochmal einen Chris Führich mitgenommen, den du auch nochmal einfach reinwerfen, 10 Minuten, 15 Minuten vor Schluss, mit dem Tempo, das er einfach hat und dort auch brutal in Form war natürlich auch.
Der Ruhe Drago hat den mitgenommen für den Gross oder für den Goretzka.
Ja, aber gut, genau.
Genug über Deutschland geredet.
Gruppe F. Ja, wir dürfen vorwärts machen, aber wir sind hier uns am verplappern. Niederlande, Japan, Schweden, Tunesien. Also, ich würde mal sagen, sehr harte Gruppe für alle. Auch für Holland, wo ja von irgendeinem WM-Orak zum Weltmeister tippt worden ist. Könnte taktisch sehr anspruchsvoll sein. Und sind aber auch alle physisch und technisch stark. Ich sage, ein Team hat keine Favoritchance auf den WM-Titel, aber alle können weiterkommen.
Ja, bei Holland bin ich wirklich hin und her gewesen. Ich finde, die sensationelle Mannschaft, wie immer. Die sind übrigens auch immer recht gut in diesen WMs. Das machst du dir erinnern von 4 Jahren.
Ja.
Häufig recht gut, kommen weit. Halbfinal 2 Mal in den letzten 14, 16 Jahren und so weiter. Es fehlt ein absolut Weltklasse Mittelstürmer, also wenn er immer noch auf einen Depay muss setzen. Und, ja.
Und der Weghorst.
Weghorst geht gar nicht, aber sie haben auch gute junge Spieler, sie sind defensiv stabil, das Mittelfeld ist überragend, Gravenberg, der Jung, so viele gute Kicker, Dumfries, wenn er fit ist, ja, einer vielleicht der beste Rechtsverteidiger neben Hakimi, hohe Power haben sie über die Zeiten. Sie haben alles, was zusammenpasst. Ich bin kein Fan vom Trainer, von Ronald Koeman. Aber sie sind für mich klarer Gruppenfavorit. Japan ist gut. Japan wird eine gute Rolle spielen. Wir wissen, wie unbequem, wie wuselig, wie schnell, wie giftig das die sind. Schweden ist eine Frechheit, sie sind in der Bier-WM. Aber wird wahrscheinlich, wäre noch lustig, aus Gruppe dreht nachher auf die Schweiz. Aber ja, und Tunesien, finde ich, das ist wahrscheinlich der zweitschwächste Afrikaner nach Südafrika. An dieser WM. Schwierig einzuschätzen, sicher solid, auch hart. Ich spiele, glaube ich, recht hart, was ich gehört habe. Aber Holland 1, Japan 2, Schweden 3. Genau, das ist meine Reihenfolge. Und Tunesien scheidet aus.
Ja, zu Japan möchte ich sagen, Japan hat, glaube ich, zum ersten Mal, als ich dich kenne, einen guten Goalie. Mit dem Sion Suzuki, der bei Parma
spielt. Parma, der wollte ich bei Inter, aber ja, wird schwierig.
Ja, 23-jähriger US-Japaner. Ist in Newark geboren, ist aber früh auf Japan gezügelt. Ist eine brutale Maschine. Auch ein grosser Goalie, der wirklich sehr viel Potenzial hat und eine gute Serie A-Saison gespielt hat, wo er fix war natürlich. Deshalb ist einmal eine Position, wo Japan sonst nicht so gut besetzt war, hat jetzt auch gut besetzt. Japan, wenn du das Kader anschaust, die werden sicher weiterkommen, da bin ich ganz sicher, also wirklich überzeugt. Und die können jedes Team einfach schlagen.
Genau.
Irgendwie, die haben... Wenn wir sagen, die WM sind so breit aufgestellt und können irgendwie 7-8 Weltmeister werden, ich glaube nicht, dass Japan das kann, aber ich glaube, dass Japan an einem guten Tag einfach an jeden kann schlagen. Ich meine, die haben so gute Spieler dort in der Offensive auch und im Mittelfeld und jetzt auch in der Verteidigung. Nicht zu vergessen, der Ayumu Seko, der ex-GC war, der es jetzt in den WM-Kader geschafft hat. Der einzige Hopper, der in den letzten 5 Jahren wirklich gut war. Nein, die haben wirklich gutes Potenzial. Holland hast du jetzt sehr analysiert. Ich hoffe wirklich, dass Dumfries mal endlich wieder, wir reden die ganze Zeit darüber, wenn er fit ist. Ich hoffe, er kann das einigermaßen hinziehen. Ich finde wild, dass der Frimpong, dass er den Kader geschafft hat. Das sagt, glaube ich, auch relativ viel aus über den Koeman.
Genau.
Dort gibt es eine Story, dass er irgendwie gesagt hat, er würde sich freuen, wenn der seinen Kader schafft und mit ihm die WM kann spielen kann. Nur zum nachher, dass der Frimpong selber die WM nicht spielen kann. Ja, also die haben eigentlich auch auf jeder Position super besetzt. Man darf jetzt nicht vergessen, du sagst Depay als Stürmer. Du hast aber doch noch einen Malen, der eine riesige Saison gespielt hat bei der Roma, und einen Brobby bei Sunderland, der auch gut war.
Ja, Gakpo ist auch gut, klar. Ja.
Genau, du hast wirklich, du hast so viel und Verteidiger. Ich glaube, über Verteidiger müssen wir gar nicht reden. So gute Verteidiger. Bis auf links vielleicht, aber dort auch mit dem Hato ein gutes Talent. Ja, wir werden es sehen. Aber und Schweden müssen wir gar nicht groß sehen, haben wir schon in der haben wir wirklich genug darüber geredet, wo sie über die Nazis gespielt haben. Körperlich werden es gut sein, darum werden es den Unterschied über Tunesien machen. Wo ja trotzdem auch Tunesien hat auch ein gutes zentrales Mittelfeld. Viele Spieler, dort hat sie auch einen Khedira ins Team geschafft. Einfach der Rani Khedira. Aber über das ganze Team hinweg wird es wahrscheinlich nicht lange für Tunesien. Ich glaube trotzdem, dass die für alle werden das Problem darstellen in dieser Gruppe. Das heisst, es ist jetzt nicht das Curaçao oder das Haiti drin. Und trotzdem wird es am Schluss nicht lange. Aber ich gehe mit Holland 1, Japan 2, Schweden 3, Tunesien 4.
Kubo von Japan, übrigens einer von meinen Lieblingsspieler. Das gefällt mir von Sociedad. Gruppe G, du nicht mal annoncieren. Mhm. Finde ich heisse Anwärter auf die zweitschlechteste Gruppe nach der Schweizer Gruppe. Belgien, Ägypten, Iran und Neuseeland. Also Iran und Neuseeland hoffentlich beide weg. Also wahrscheinlich beide weg nach der Vorrunde, wo sie gegeneinander unentschieden spielen und die anderen zwei verlieren. Ägypten ist mehr als Salah. Die sind nicht so schlecht, aber auch hier, also eben Elfenbeinküste, Senegal sind klar stärker. Belgien hat nicht gerade wie die Schweiz, aber auch eine angenehme Gruppe zum Einspielen verwünscht. Wo übrigens alle sagen, die goldene Generation sei vorbei und so, bin ich ganz einverstanden. Vielleicht ist genau jetzt, wo sie weniger Superstars haben oder Hazard, der den Ball immer bekommt im früheren Turnier, De Bruyne, der vielleicht nicht mehr auf dem Peak ist, aber die haben eine Riesenmannschaft. Auch unglaublich robust, wenn ich an Onana denke, oder coole Spieler wie Thielemans, die auch aus der Ferne Goal erzielen können. Sowieso super Goalie. Sie relativ stabil erfahren und unterschätzt die nicht. Also sie gehen ein bisschen unter im Moment also in diesen Power-Rankings. Belgien ist nicht so schlecht.
Ja, nachdem man Belgien hat jahrelang ist das der Keimfavorit gewesen. Wir kommen nachher noch zum jetzigen Keimfavorit, wo jetzt alle so sagen, wo jetzt der Guess ist. Ich glaube, wir werden beide über das gleiche Thema. Aber Belgien, ja, natürlich, der beste Goal vom Turnier werden sie mal haben, wahrscheinlich. Ich glaube, das können wir sagen, gut, du hast. Die ganze Innenverteidiger, die halt nicht mehr sind, weißt du, Alderweireld und dann Vertonghen und so, die sind halt alle nicht mehr, die sind ersetzt worden.
Ja, aber die dort, sind nicht so schlecht, die wollen Theater,
genau,
die sind nicht so schlecht.
Die sind nicht so schlecht. Passt, ja. Ich glaube, zur Prime-Zeit sind Alderweireld und Vertonghen einfach besser gewesen als die, ja, bis jetzt. Sind aber noch alle sehr jung, also die haben noch Jahre vor sich, also es ist jetzt nicht so, dass die anderen auch mit 22 schon die Bombe gewesen sind. Darum, ey, da bin ich vollkommen offen für die. Ich habe es interessant gefunden, dass der Meunier das noch in den Kader geschafft hat.
Das ist das Schlimmste. Das ist wirklich, das ist für mich, der wird zu Deutschland, Entschuldigung, ja, nein, da habe ich gar nicht gern. Dass der, ja, aber, immer wieder, also, spielt und der macht so viele dumme Fouls. Aber ja, offenbar, die Trainer sehen etwas in dem, was ich nicht sehe.
Ich sehe es auch nicht. Aber nein, die haben wirklich super Spieler. Ich glaube, eben mit einfach, du hast einfach einen Doku, hast natürlich auch noch einen Trossard, ich meine, Champions League-Finalist und englischer Meister. Wo wichtig war, hast du da dort im Team. De Bruyne ist auch noch da. Weiß nicht, wie gross seine Rolle wirklich wird sein. Eben Thielemann hast du angesprochen. Thielemann, brutaler Fußballer. Schaue ich liebend gerne zu, wenn ich ihn sehe. Und ja, Lukaku natürlich nicht zu vergessen. Gell, dort vorne rein, weiß auch nicht, wie seine Einsatzzeiten nachher werden sein. Weil sie doch noch mit dem Fernandes Pardo, einen jungen Stürmer auch noch dabei haben. Mal schauen, wie der wird performen. Ja, Ägypten, hast du gesagt, mehr als Musala, aber nicht viel mehr als Musala. Ist halt ein bisschen. Ja. Offensiv hast du noch Marmoush, aber du bist halt schon abhängig von diesen zwei Spielern da vorne. Und die Verteilung ist jetzt auch nicht gerade bombastisch. Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, ich gehe sogar mit, dass es die schlechteste Gruppe ist, wie gesagt. Ja. Iran und Neuseeland sind für mich beide, ja, also, wenn einer von denen weiterkommt, dann kriege ich jetzt gerade aus im 16-Finale, egal wer kommt. Das ist eigentlich meine Prognose. Aber ich glaube, wir können abkürzen. Belgien 1, Ägypten 2,
Iran 3,
Neuseeland 4. Ja. Neuseeland ist wirklich nichts.
Darf ich noch etwas sagen?
Ohne Will Griggs sowieso nicht.
10 Sekunden, 15 Sekunden. Also Onana nochmal, der wird Aufsteiger sein, der wird einen Riesentransfer machen, nächstens zum absoluten Top-Club. Und Lukaku ist natürlich lang verletzt gewesen, eine schwierige Geschichte, aber auch immer wieder wichtige Goal gemacht. Und es wäre auch nicht überraschend, wenn er wieder eine unglaublich tragische Heldenrolle wird haben, wenn er irgendwie im Achtelfinale der entscheidende Penalty. Ich sehe einfach schon wieder eine riesen Lukaku-Geschichte. Wir alle wissen, was er für Chancen vergeht, die grossen Spiele. Auch für Inter, aber auch für Belgien. Und genau, das ist, ja.
Ich möchte, ich habe gerade einen Blödsinn erzählen. Ich habe den Will Griggs gesagt, er war natürlich Nordirland. Ich habe damals, im Jahr 2010, hat Neuseeland gegen Italien, also Italien hat sich gegen Neuseeland blamiert. Und da hat Shane Schmelz, habe ich gemeint. Wir haben einen italienischen Trainer gehabt und da sind wir nachher am nächsten Tag, haben wir alle uns Shane Schmelz lieber drucken lassen. Darum bin ich auf den gekommen.
Du bist schon immer ein Provokateur gewesen. Chris Wood ist
Chris Wood natürlich. Ja, klar. Das ist der Spieler von Neuseeland.
Yeah. Also Gruppe H. Spanien für die meisten der Top-Favorit. Uruguay und dann Saudi-Arabien und Kap Verde. Auch hier sage ich brutal, die hoffentlich ausscheiden. Und das können wir sehr kurz machen. Also die zwei Teams interessieren mich überhaupt nicht. Den Match schaue ich, glaube ich, nicht. Ich habe auch nicht geschaut, wann der ist. Aber es könnte der Match sein, den ich skippe in der Vorrunde. Uruguay ist sehr stark, ist wirklich stark. Die sind unangenehm. Es hat so viele Teams, mindestens 10 Teams, die wir sagen, die sind unangenehm. Wirklich unangenehm. Mhm. Im Sommer 16. Final England-Uruguay. Uiuiuiui. Also, puhu. Deutschland-Uruguay. Whatever. Die haben eine coole Mannschaft, defensiv. Brutal robust, gute Einzelfußball im Mittelfeld. Früher hat man natürlich gesehen, Forlan, Suarez, zu Prime wahrscheinlich nominell besser besetzt. Aber hey, die sind richtig gut. Und Spanien wahrscheinlich irre wieder, aber ich sehe sie nicht so gut wie die allermeisten, weil der ein oder andere Spieler vielleicht ein bisschen Rodri geht in diesen klimatischen Bedingungen, der funktioniert, aber man muss ihn wahrscheinlich bringen. Und mir fehlt nach wie vor der Mittelstürmer, aber sie sind ja so, euer Sabal, wie auch immer, sie haben so viele Titel schon gewonnen, obwohl Torres vor 15 Jahren Rücktritt hat gegeben, sage ich mal, der letzte gut Mittelstürmer. Und ja, ich bin auch nicht ein riesen Fan von Jamal, das spielt vielleicht auch noch ein bisschen, darf zwar nicht, man sollte ja objektiv sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, nein, es wird nicht das Turnier von der Spanier sein. Die haben wie auch Rehm sehr viel Glück beansprucht, zum Glück gegen Deutschland in der ominösen Handspenalty von Cucurella, die es nicht gegeben hat. Aber irgendwo, ich traue Spanien nicht zu. Aber sie werden zweit übrigens in dieser Gruppe, Uruguay gewinnt und der Rest ist mir egal.
Ja, Spanien ist immer so eine Sache. Es kommt darauf an, wie fest kommen sie in Fahrt, wie fest kommt der Lamine Yamal in Fahrt. Ich finde jetzt zum Beispiel ein Nico Williams, der an der EM so grandios ist, hat sich meiner Meinung nach nicht so gut entwickelt. Hat vielleicht doch auch hat vielleicht einen Wechsel verpasst, den er vielleicht nicht doch jetzt machen soll. Das Team ist natürlich auch nicht so gut gewesen mit Bilbao. Aber die haben Qualität, die haben so viel Qualität, vor allem im zentralen Mittelfeld, was dort alles rumläuft. Also ich tue einfach mal kurz aufzählen. Zubimendi Arsenal, Rodri Man City, Pedri Barcelona, Fabian Ruiz PSG, Gavi Barcelona, Mikel Merino Arsenal, Dani Olmo Barcelona. Das ist einfach alles im Zentralen. Das ist unfassbar. Das ist absolut unfassbar gut. Und eben offensive Williams, Jamal. Und dort fängt es eben an, dann kommt noch der Ferran Torres vielleicht dazu und dann hast du doch noch zwei, drei Namen dort, die okay sind. Aber wenn es am Jamal und dem Nico Williams nicht läuft, ja, wird es schon ein bisschen schwieriger dort, dass ich dort für Furore sorge. Also wirklich ein brutales Team, verteidigungsmäßig ist es auch brutal gut. Ja, die werden eine Rolle um den Titel mitspielen, aber ich glaube auch, dass es gegen Uruguay sehr schwer werden haben. Gehe ich mit dir mit. Uruguay habe ich natürlich immer irgendwie wilde Erinnerungen. Uruguay baut für mich immer den Forlan. Den verbinde ich mit Uruguay. Das ist irgendwie für mich so der Spieler. Jetzt Darwin Núñez. Ja, mal schauen, was er da kann. Hat auch wirklich auch ein sehr gutes Team. Valverde, wissen wir alle, was ich von Valverde halte. Mhm. Eine grandiose Fußballer. Menschlich müssen wir vielleicht nicht drüber reden, aber sonst ist er ein grandioser Fußballer. Muslera ist auch noch dabei. Da bin ich natürlich immer froh, wenn ein anderer Muslera im Goal dabei ist. Aber ja, die werden sicher für mit ihrer Emotionalität und mit dem Heimvorteil, wie du gesagt hast, weil sie halt in einem Kontinent spielen, Problem darstellen für auch für Spanien. Und die anderen zwei möchte ich auch nicht groß analysieren. Saudi-Arabien hat, ich meine, letztes Mal Argentinien geschlagen. Darf man nicht vergessen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Spanien 1, Uruguay 2, Saudi-Arabien 3, Kap Verde 4.
Schnell, müssen wir nachschauen, wie alt das Muslera ist.
Aber 39.
Das ist ja nicht Nummer 1, genau. Ja.
Nein.
Aber sie haben... Nicht. Sie haben übrigens einen von meinen allerersten Lieblingsspielern und der Name gefällt mir so, dass ich eigentlich unserem Sohn den Namen hätte wollen geben, ursprünglich. Enzo Francescoli, sagt ihr das noch etwas? Auch nicht, der ist mittlerweile 64, Riesenkicker gewesen, ein Zehni bei Uruguay, in den 80er Jahren natürlich gross gewesen und ein sensationeller Fußballspieler. Er ist mir jetzt vorhin in den Sinn gekommen, anderer Typ als der Valverde natürlich, aber sie haben schon immer grosse Spieler gehabt, ja übrigens zweifacher Weltmeister. Länger
okay, komm, wir müssen weitermachen. Wir müssen weitermachen. Und jetzt müssen wir
darf, ich nicht, darf ich nicht schwärmen von Enzo Francesco? Gut, Gruppe I, erzähl.
Weißt du, was wir machen, Zebo? Ich habe eine Idee.
Nein, mach jetzt Gruppe
I. Ich habe eine Idee.
Wir sind ja schon durch.
Wir haben Gruppe I, Gruppe J, Gruppe K und Gruppe L. Noch. Wir haben noch 18 Minuten. Ich habe übrigens eine Sitzung, wenn wir da den Transparent aufnehmen.
Das ist gut. Jetzt schreibst du denen eine Sitzung von 5 Minuten später.
Leider schwierig. Nein.
Ah, also
wir können dann sagen, wir machen zum Freitag weiter.
Hey, das ist doch die Idee.
Also,
wenn willst du hören? Das ist doch gut. Also, sag mir, wenn.
Also, Frank, ja, ich muss um 19:30 aufhören. Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen.
Ja. Aber du schnurrst einfach zu viel. Das ist gut, du sagst gutes Zeug, du hast dich gut vorbereitet, das gefällt mir.
Also, Frankreich, Senegal, Irak, Norwegen, wahrscheinlich die gefährlichste Gruppe, eine der besten Gruppen, wo jedes Spiel Spass macht. Frankreich, Senegal wieder Geld spielt, Frankreich, Norwegen wieder Geld spielt, Senegal, Norwegen wieder gut spielt. Und die Irak hat sich auch noch drin gemischt, als Underdog, wo eben halt, ja, im europäischen Bereich vielleicht auch nicht gerade der Underdog-Liebling wird sein, wahrscheinlich. Norwegen ist für mich das Team, wo jetzt aktuell als neue Belgien gehandelt wird, wo die ganze das ist der Keimfavorit Nummer 1, die könnten es schaffen. Brutale Offensive, haben aber trotzdem keine Turnierroutine und das wird man merken wahrscheinlich, vor allem wenn es ein bisschen länger geht. Keine Erfahrung an einem grossen Turnier und darum wird es wahrscheinlich noch nicht für den Sprung lange, aber sie werden auch im nächsten Turnier wahrscheinlich wieder als Keimfavorit da sein, weil das Team doch noch sehr jung ist und ausbaufähig ist. Senegal, um da meine Analyse fertig zu machen, brutale Physis, Tempo haben sie natürlich auch extrem, also sie haben wirklich grandiose Fußballer am Start. Man darf nicht vergessen, Nicola Jackson von Bayern im Sturm. Einfach zum trotzdem sagen, die haben auch wirklich eine breite Offensive mit Spielern, die überall in Europa unterwegs sind und doch auch schon ihre Fußstapfen in der Lage haben. Frankreich, ja, dort Frankreich sehe ich einfach die ganzen die Memes, wo heisst, dass Frankreich mit der dritten Mannschaft an die WM gehen könnte und noch um den Turniersieg mitspielen. Und ich gehe mit dem mit. Das ist so ein brutaler Kader. Dort habe ich einfach das Problem, also das Gefühl, dass Deschamps ein bisschen gewascht ist. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ja, der Wechsel hat vorher passieren, der passiert ja auch nach dem Turnier. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, er wird es wahrscheinlich nicht anbringen, dass das Team auch wirklich funktioniert. Und ich tue auch da nochmal schnell, einfach, dass wir es gesagt haben, was die Offensive ist. Cherki, Man City, Bakula, PSG, Olise, Bayern. Du PSG. Dann hast du den Akliouche, der ist Monaco. Mbappé, Real. Dembélé, PSG. Marcus Thuram, Inter. Und der Jean-Philippe Mateta von Crystal Palace. Also eine riesige Offensive und die Verteidigung kann man genau also vorlesen. Und brutale Mannschaft.
Ja, vor allem könntest du etwa noch 10 aufzählen, die gar nicht dabei sind. Ich habe das Gefühl, Frankreich ist wahrscheinlich das bestbesetzte Team. Schwachstelle, zentrales Mittelfeld, wobei mit Rabiot, Tchouameni ist klar, was die müssen machen. Die müssen die vier Individualisten, die ja wahrscheinlich auch Lies, Dembele und Mbappe werden sie einfach absichern. Die, ja, die haben klare Aufgaben. Die Außenverteidiger sind, ja, sind okay. Aber da ist das grösste Fragezeichen neben dem Trainer tatsächlich, aber die Spieler sind so erfahren und so gut. Wird nicht eine Rolle spielen, glaube ich, ist schon der Mbappe, der Faktor Mbappe. Es ist jetzt auch ein bisschen sein Turnier. Also man hört viel aus Madrid, wie schwierig dass er in die Kabine sieht und sehr richtbezogen und so. Ja, und das wird für mich ein grosses Fragezeichen sein. Die Franzosen Machst du dich erinnern, Südafrika zum Beispiel, wie sie sich dort zerstört haben, selber mit so Machenschaften intern. Ja, aber klar, klar Gruppenfavorit, klar WM-Favorit. Norwegen wird Enttäuschung von WM. Nicht, weil sie ein schlechtes Team haben, sondern weil alle sie hypen, weil alle das Gefühl haben, die sind parat. Aber es ist gleich auch das Klima und so. Und die Gruppe ist brutal. Also Senegal ist sehr, sehr gut.
Ja.
Ist für mich fast ein Game-Favorit. Physisch stark, robust, schnelle Spieler, technisch gut, eingespielt. Viel in der Premier League, die sind richtig gut, denen traue ich ganz viel zu. Frankreich 1, Senegal 2, Norwegen 3 und wer ist schon dabei? Irak 4.
Irak 4. Gut, Gruppe J, Argentinien, Algerien, Österreich, Jordanien. Auch da, klar, Favorit als Weltmeister, Österreich wird unangenehm für alle sein, auch an dieser WM, wenn sie weiterkommen. Und Algerien, die haben schon mal an einer WM für Furore gesucht, ist halt jetzt mittlerweile doch schon ein bisschen länger her. Der Vlado Petkovic als Trainer, also unser Ex-Nationalspieler, hat gerade auch noch den Vertrag verlängert, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusch. Ist mittlerweile die zweite, wirklich lange Amtszeit. Die haben ein gutes Team, die haben überall Spieler drin, die internationale Klasse haben. Aber irgendwie, ja, fällt es doch ein bisschen, oder? Ich meine, sind auch viele Passende durch ins Alter gekommen. Wir haben dort noch den Mahrez, der jetzt noch dabei ist mit 35. Ja, schwierig. Schwierig zum Einschätzen. Aber gut, ist gute Fußballer und natürlich unter Petkovic. Wir haben alle gesehen, was er kann mit der Nationalmannschaft. Die könnte ganz gross ärgern.
Für mich können wir in dieser Gruppe recht kurz halten. Über Argentinien werden wir noch viel reden. Die sind wahrscheinlich leider für mich fast das stärkste Team. Locker Gruppensieg. Algerien wird überraschend sein, die gefallen mir, erinnern mich immer wieder an den gegen Deutschland. Die sind gefährlich, die sind parat, die haben einen guten Mix, also nicht nur verspielt sein, sondern auch Härte und gute Individualisten. Die werden zweit. Österreich wird wie Norwegen für mich eine grosse Enttäuschung sein, weil überaltert, langsam. Ja, klar, viel Bundesliga-Bezug, viel individuelle Qualität, Leipzig-Mittelfeld. Bei der Baumgartner tut es sehr weh, dass der fällt. Das ist mit Abstand der beste Spieler für mich von Österreich. Ja, und dann ist eben Spieler dabei wie Arnautovic, wie Alaba und andere, die dann müssen, sollen spielen. Irgendwie traue ich Österreich nicht viel zu. Darum ist klar, Argentinien 1, Algerien 2. Österreich schon 3, vielleicht sogar ausscheiden, aber und Jordanien 4.
Also Österreich scheiden nicht aus mit Jordanien in dieser Gruppe.
Ja, okay, ja. Aber weißt du, 4 Scheide, ja, dann gleich. Es sind nur 4 Wolfscheide, ja, stimmt.
Ja, da gibt es andere Teams, die werden den Sieg holen gegen Jordanien. Und auch nicht abstinken gegen die anderen. Gruppe K, Portugal, Kongo, Usbekistan, Kolumbien.
Portugal 1, Kolumbien 2, Kongo 3, Usbekistan 4. Ich denke, das sehen weltweit 99,9% so. Für mich ist Portugal... Alle sagen, die müssen den Ronaldo einsetzen. Ist es ein Müssen? Ich glaube, der hat so ein hohes Standing. Das Mittelfeld mit Neves, Vitinho, Fernandes, Bernardo Silva, die spielen auch für den CR7. Die verfolgen den, seit sie kleine Buben sind. Und er ist ja immer noch parat. Weißt? Und das braucht ohne hier nicht in jedem Spiel. Das, was ich vorhin schon bei dem Spiel gesagt habe. Aber ich meine, der Leão ist ja auch dümmer als die Polizei erlaubt, dass er sich da die rote Karte einhandelt im Testspiel. Er ist eh komisch drauf, will weg von Milan. Darum, es wird Ronny brauchen, es wird ihn wirklich brauchen. Und Portugal hat alles für den Weltmeistertitel zu gewinnen. Und Kolumbien ist gut. Kolumbien, sage ich, eben bei allen Südamerikanern, die sind parat, die haben auch Heimvorteil und die werden dort zweit. Kongo, wo Usbekistan. Usbekistan kann ich dir nichts sagen. Die kann ich nicht einschätzen.
Die haben einfach den Cousin auf, haben die halt einfach.
Ja, genau. Aber die sind hoffentlich letzte in dieser Gruppe. Und Kongo soll weiterkommen. Kongo ist genauso ein möglicher Stolperstein mit ihrer Physis, die ja, je nachdem kann wehtun, einem Deutschland oder einem Brasilien.
Portugal ist mein Weltmeister. Übrigens möchte ich das nochmal loswerden. Das ist dann jetzt mein Weltmeistertipp. Vitinha, Neves im Mittelfeld, viel besser geht es nicht. Ich glaube auch, dass Ronaldo eine wichtige Rolle wird spielen, ehrlich gesagt. Darum, wir werden auch definitiv genug über Portugal noch reden, weil das wirklich mein Team Nummer 1 ist. Kolumbien kann ich nicht groß einschätzen. Ich habe mich nicht gefragt, Duran spielt er nicht. Dann hat man auch eine ganz große Karriere prophezeit. Jetzt ist er mittlerweile bei Zenit St. Petersburg. Mal schauen, was der kann an diesem Turnier. Der braucht sicher auch, dass Kolumbien dort einen Sprung machen kann. Aber in dieser Gruppe wird es einfach lange einfach mit dem ganzen mit der Kreativität, die sie haben, mit der Disziplin, die auch Kolumbien auszeichnet, glaube ich, lange, dass es gegen Usbekistan noch kommt.
Also ich habe Nachbarn aus Kolumbien, wenn ich nicht auf die Grätsche. Ja. Und ich meine, der James ist immer noch dabei. Er wird nicht in jedem Spiel gebraucht, aber Lucho Diaz, die Lieblingsspieler, Luis Suarez, Superstürmer, Rios, sehr guter Mittelfeldspieler, also da ist Qualität rum. Die werden locker zweit und die können, ich sage, die können weit kommen. Die können richtig weit kommen.
Gut, die letzte Gruppe. Und Febo, wir müssen, ich muss wirklich weiter.
Ja, dann wir brechen. Wir nach dem hören wir auf und den Rest
können England, Kroatien, Ghana, Panama. Auch eine geile Gruppe, finde ich. Ein geiles Spiel darunter. Panama kann ich nicht einschätzen. Aber die werden ganz klar aussehen, dass in dieser Gruppe. Dann hast du mit England einen Trainer, der einfach die Wundertüte ist. Ich glaube, dass der Kobe Mainoo eine grosse Rolle wird spielen. Der wird ausstechen aus England. Kroatien, reden wir auch die ganze Zeit drüber. Die goldene Generation ist vorbei. Die sind halt die letzten zwei Turniere einfach brutal gut gewesen. Zwei im Halbfinale, einmal Vizeweltmeister, einmal glaube Dritter geworden. Ich habe schon gehört von Leuten, dass die weiterhin werden extreme Mitfavoriten auf den Titel. Glaube ich eher weniger. Einfach weil das Alter bei gewissen Spielen doch jetzt mittlerweile auch Spuren hinterlassen hat. Und so ein Turnier, vor allem so ein Megaturnier, einfach auch ein bisschen lang geht. Und Ghana, ja, hat die Zeug im Goal. Hey, hoffentlich.
Wenn er spielt, ganz,
ja, genau. Ja, genau, ich glaube immer noch nicht ganz klar. Die haben auch Einzelspieler, die wirklich rausstechen. Semenyo von Man City ist da natürlich zu erwähnen. Ja, ich bin da gespannt, was Ghana macht. Ich schätze die afrikanischen Teams eher nicht ganz so gut ein, im Vergleich vor allem zu Elfenbeinküste und zum Senegal.
Bin ich bei dir, die wären dritt. Panama wird letzt. Ich bin England, gehe ich so weit, dass ich sage, die haben alles, um Weltmeister zu werden. Die haben alles, um einen super Kader zu stellen. Man muss aber im Konjunktiv sagen, sie hätten es, weil der Tuchel versaut es. Der Tuchel, es kommt nicht gut mit England. Das ist wirklich eine harte Prognose von mir. Die werden nicht gut sein. Das passt irgendwie nicht. Und die überzeugen nicht. Die spielen so gut. Mit dem Southgate haben sie jetzt auch nicht brilliert. Aber irgendwie ist wenigstens etwas zusammengewachsen über Jahre. Hat fast zum Titel gelangt. England, klar, gehören sie zu den Favoriten, keine Diskussion, hohe individuelle Qualität. Aber ich glaube, die werden ein sehr enttäuschendes Turnier spielen. Auch wenn sie möglicherweise die Gruppe können gewinnen können und entscheiden Kroatien zu siegen. Und Kroaten sind Kroaten, sorry, ich muss dir widersprechen. Klar werden sie auch nicht in die Finale kommen oder wieder in die Halbfinale, aber die sind einfach da, das sind einfach Füchse. Und sie haben auch wieder sehr gute Junge, die nachher kommen. Ich muss nicht nur der Vuskovic erwähnen, es gibt auch andere. Und der Modric, der weiss genau, was er machen muss. Kramaric, so ein polyvalent und so weiter. Denen traue ich viel zu, denen traue ich mehr zu als England in den K.O.-Spielen. Ja, wir gehen so weit, dass ich sage. Die Gruppe wird vielleicht England gewinnen, Kroatien wird weiterkommen als England.
Gut. So, Febo, es hat Spass gemacht mit dir, die Folge. Wir haben noch das Tippspiel. Müssen wir jetzt sagen, das werden wir jetzt verlegen auf das 20-Minuten-Tippspiel, das wir haben. Dort zählt es jetzt. Der Febo will immer noch hoffen, dass es so gönnt. Jetzt kann er natürlich kein Resultat mehr tippen, weil wir haben nur Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Aber da könnt ihr mitschauen, wie wir es spielen. Die Gruppe ist andere Liga. Und wir würden uns freuen, wenn noch mehr Leute beitreten und uns herausfordern, dem Ganzen.
Ich gratuliere ein bisschen zum Sieg. Es steht jetzt 1-1 in der Saison-Tippspiel. Genau, jetzt WM-Tippspiel macht mit. Schlägt uns. Also, mir schlagen ist nicht so schwierig. Es schlägt uns, wenn. Er ist der Mann, der mich vernichtend geschlagen hat. So viel Zeit muss sein. 129-90. Also, ein Kantersieg für den Sven. Ich freue mich auf die nächste Folge. Der Sven, wie ihr gehört, ist im WM-Alert-Fieber. Er sollte schon zwei andere Termine sein. Wir lassen ihn springen. Merci Sven, hast dich sehr gut vorbereitet.
Danke dir mal.
Super gewesen. Ich freue mich
auf die nächste Folge. Lass mich springen.
Ciao Sven.
Oh. Tschüss zusammen.
Ciao. Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.